So, da haben wir jetzt aber einen Gast hier heute, auf den ich mich komplett freue. Wir hatten gerade schon echt lustiges Vorgespräch und der Jochen, der hat mir gesagt, er ist mit Bock geboren und dementsprechend, ja,
Genau.
freue ich
Rheinländer
mich.
an sich, der hat immer gute Laune, ne? So, das
Ganz
kennen wir ja
genau,
schon.
ganz genau, ganz genau. Und dann hat er mir noch erklärt, dass ich ja eigentlich gar kein Rheinländer bin.
Ja, das Siegburg, also mit Verlaub, wir können das gerne hier nochmal
Naja.
mit den ganzen Leuten, die zuschauen, ausdiskutieren. Aber
Ja.
Siegburg ist nicht mehr so ganz waschechtes Rheinland.
Ah, okay. Solange da noch Kölsch getrunken wird
Ja,
und
dann ist
Kölsch
alles gut.
gequatscht wird, glaube
Dann
ich,
ist alles gut.
können wir das noch durchgehen lassen. Ja, also, ich habe heute den lieben Jochen bei mir. Jochen May. Jochen, du bist ja vor allen Dingen, würde ich sagen, bekannt dadurch, dass du Karrierebibel machst, gegründet hast. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Da will ich ganz, 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 ganz viel von dir erfahren. Kleinen Blick hinter die Kulissen, vielleicht auch mal so ein, zwei Sachen aus dir rauskitzeln, die du vielleicht noch nicht schon überall mal erzählt hast, weil das natürlich auch ein Thema ist, was du hier schon viel länger machst als ich, was mich aber natürlich auch total interessiert. Also ich würde sagen, du bist da schon, ja, schon so eine Art Vorbild für mich. Also ich meine, ne, nicht umsonst, egal nach welchem Thema man so googelt, rund ums Thema Karriere, Job, persönliche Weiterentwicklung etc., alles, was damit so zu tun hat. Ihr seid ja eigentlich im Prinzip gefühlt immer auf Platz 1 bei Google, immer. Und
Nicht ganz, aber wir streben es an, ja.
ja, sehr gut. Und das finde ich natürlich cool. Ich mache das ja bei mir im Machen-Magazin mit einer, ja, einen Tick anderen Zielgruppe und auch sozusagen einem Tick anderen thematischen Fokus und natürlich auch im ja, im kleineren, sozusagen im kleineren Größe auch ähnlich und dementsprechend, ja, finde ich total cool, da jetzt mal mit dir drüber zu quatschen und zu gucken, wie baut man sowas auf, wie ging das eigentlich los und wie kamst du dazu, wie macht ihr das heute und so weiter und so fort. Also, herzlich willkommen, Jochen May, cool, dass wir quatschen können.
Ich freue mich. Danke für die Einladung.
So, erzähl. Wenn ihr jetzt mal, also ne, gefühlt überall Google Platz 1, egal wonach ich so google, rund um den Kontext eures Themas, Thema ne, Karriere, also du sagst hier, du sagst, dass deine Mission der Karriereerfolg deiner Leser, deines Publikums ist. Und dann macht ihr ja bei euch auf der Seite, ne, wer will, kann natürlich jetzt gerne einfach mal gleichzeitig reingucken, karrierebibel.de, also Tipps, viele Artikel, Checklisten, Vorlagen rund ums Thema Karriere, Bewerbung, Jobsuche etc. Und da frage ich mich natürlich, wenn ihr dann da mal nicht auf Platz 1 seid für irgendwas, dann muss doch da unten bei dir im Keller, da wo du jetzt gerade sitzt, muss ja eigentlich sofort das rote Licht und die Alarmanlage angehen,
Ja,
oder? Und dann
total.
heißt es hier
Ist
zum
die
Thema
Alarm.
XY Search Term sind wir jetzt irgendwie von der 1 auf die 2 gerutscht, oder? Wie funktioniert das?
Ja, wir haben da so eine Ledernackentruppe, die rückt dann sofort aus und macht die anderen platt und so. Ja, genau.
Ja.
Nein, natürlich nicht. Also, ja, natürlich haben wir ein Auge darauf, wie wir uns entwickeln. Aber ich sag's dir so, wie es ist. Das Hauptansinnen ist dann nicht der Platz 1. Der ist sozusagen eher das Feedback, dass es
Ja.
so schlecht, was wir da schreiben, nicht sein kann.
Ja.
Aber mir ist persönlich auch ein Platz 2 oder 3 recht, wenn ich positives Feedback von meinen Lesern bekomme. Also wenn mir Leser sagen, und das tun glücklicherweise sehr, sehr viel, und das motiviert mich viel mehr, wenn die mir sagen, habe ich gelesen, habe ich umgesetzt, hab den Job oder hab meine Gehaltserhöhung bekommen oder bin jetzt erfolgreicher oder weiß jetzt, was ich wirklich machen will. Und dieses Feedback ist ja viel wertvoller, als bei Google auf Platz 1 zu sein. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, es ist gar nicht so schwer, bei Google auf Platz 1 zu kommen. Viel schwieriger ist es, bei Google auf Platz 1 zu bleiben. Also das Ganze langfristig zu betrachten. Und natürlich gibt es da irgendwelche SEO-Tricks und so. Ja, damit kenne ich mich auch ein bisschen aus. So ist es nicht. Aber die Kunst ist am Ende, wenn du lange bei Google weit oben bist, dann liegt es nicht daran, dass du irgendwelche schmutzigen SEO-Tricks beherrschst, sondern dass du wirklich Content produzierst, der die Fragen der Leser beantwortet und den auch wirklich nutzt. Das merkt Google, da werden die auch immer besser drin, weil sie wissen natürlich, dass jeder versucht, den Algorithmus irgendwie zu manipulieren. Das siehst du ja bei LinkedIn und allen anderen auch. Jeder bringt seine Cheat-Sheets raus und jetzt musst du bei Instagram Reels machen und dann nur noch drei Hashtags, aber bitte die Kommentare oder den Link bei LinkedIn nicht in deinen Beitrag, sondern unten in den Kommentar und so. Jeder versucht bei dem Algorithmus rumzutricksen. Das ist mal ganz nice. Aber willst du dauerhaft erfolgreich sein? Und mit der Karrierebibel sind wir jetzt seit 15 Jahren am Start. Willst du dauerhaft erfolgreich sein und eine Community einfach aufbauen, dann geht das nicht mit SEO-Tricks allein oder mit Algorithmus-Tricks, sondern es geht einfach dadurch, dass du dauerhaft und über diese lange Strecke von 15 Jahren Content anbietest, der Menschen wirklich hilft. Also da ist ein Bedürfnis bei Lesern, Zuschauern, Zuhörern, Menschen da draußen. Dieses Bedürfnis musst du befriedigen, gut befriedigen, so dass sie sagen, genau das wollte ich, danke, hat mir geholfen. Ist wie bei jedem anderen Unternehmer halt auch, du brauchst ein Produkt, was Menschen wirklich weiterhilft. Und das war immer unser Ansinnen und unser Kern. Und deswegen, glaube ich, sind wir auch erfolgreich und deswegen funktionieren wir auch.
Ja, nice. Ich will da natürlich gleich noch mal ein bisschen näher mit dir drauf eingehen. Also, wenn wir uns anschauen, wie ihr das heute macht, so, also wie kommst du genau auf die Fragen der Leser, auf die Bedürfnisse, so wie analytisch gehst du da vor, wie macht ihr das, was habt ihr da vielleicht für ein Team dahinter und so weiter und so fort. Aber lass uns doch noch mal ein bisschen bei den Anfängen starten. Du hast jetzt schon gesagt, 15 Jahre macht ihr das jetzt schon. Also, ne, ab 2007 ging es ja, glaube ich, los.
Genau.
Und ja, erzähl mal, wie kam das damals? Also, was war das? War das so diese große Zeit des Bloggings auch damals? So, was
Auch.
war das für eine Welt, in der du warst und in der sich das Internet und alles da drumherum so befunden hat?
Also Schuld an allem ist meine Frau. So, der kannst du die Schuld geben, weil die hat irgendwo mal zu mir gesagt, mach doch mal was Vernünftiges. So, das sozusagen als Teaser vorneweg.
Hast du gesagt, okay,
Lange.
mach ich was mit Internets?
Genau. Nee, also die Geschichte vorneweg ist halt. Ich muss sogar weiter zurückgehen, ungefähr 1999, 2000 kam Stefan Glänzer auf mich zu. Stefan Glänzer hat ursprünglich mal in dieser Dotcom-Phase, Dotcom-Blase, Ricardo.de gegründet. Das war ein Reverse-Auction-Plattform-Portal. Also da konnte man auch Online-Auktionen wie bei eBay machen, nur andersrum, da fällt dann der Preis. Ne? So, und dann schlägst du halt dann als Handwerker zu und sagst, ich mache dir ja für den Preis so ungefähr. Ne? Und der hatte das dann irgendwann, ich glaube, verkauft, lebte dann schon in London und hat mich aber wir haben immer Kontakt gehalten, hat mich dann angemailt und sagte, Jochen, ich habe den neuen heißen Scheiß, müsste in der Vivo, ja, damals war ich ja noch bei der Wirtschaftswoche, müsste unbedingt drüber schreiben, Blogs ist das neue heiße Ding, kommt aus den USA und so weiter. Er selber hatte so ein Blog-Netzwerk an den Start gebracht, 26.de. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, aber war halt auch so ein Ding, konntest du wie heute Tumblr und so ganz schnell dir so ein eigenes Blog halt aufsetzen. Er mir gesagt, komm vorbei, ich zeig dir das. Ich vorbeigefahren, habe mir das angeguckt, war sofort infiziert, denke ich mir, Donnerschlag, das ist echt heißer Scheiß. Das hat das Potenzial, die Medienwelt zu revolutionieren. Hab darüber geschrieben, Artikel gemacht und so weiter und so fort, war aber infiziert und habe angefangen zu bloggen. Damals anonym mit verschiedenen Sachen. Ich war mal so ein Mods-Blogger, einfach mal ausprobiert, wie geht das so? Die gab es auch mal eine ganze Zeit lang. Ich war mal so ein Spaß-Blogger mit irgendwelchen Fundsachen aus dem Internet und dies und jenes. Ich war sogar mal, heute kann ich es verraten, ich war sogar mal ein halbes Jahr lang eine Frau. Also habe mich anonym als Frau ausgegeben und einen Blog geschrieben und wollte rausfinden, kann ich so schreiben, dass mich Männer für eine Frau halten, Frauen aber auch.
Verstehe.
Und ja, das ging. Also meine Frau hat mich sicherlich hier und da beraten nochmal, aber das ging und es war ein sehr, sehr spannendes Experiment. Aber nach einem halben Jahr habe ich dann halt auch gesagt, okay, man muss die Leute auch nicht künstlich verarschen oder sowas. Jetzt machen wir mal Schluss. Aber es waren spannende Zeiten, super viel experimentiert und dann irgendwann haben wir bei der Wirtschaftswoche auch angefangen zu bloggen. Ich glaube damals auf der Blogplattform blogger.de oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, welche Plattform das war. Und es gab das Pendant beim Handelsblatt, das ist der Thomas Knüver. Der hat auch angefangen zu bloggen mit Indiskretion Ehrensache. Und wir waren so ein bisschen im Verlag. Handelsblatt saß ja eine Etage tiefer. Wir waren so ein bisschen die Spinner vom Dienst. Ne? Also er bloggte beim Handelsblatt, ich bloggte bei der Vivo. Und wir immer so, Leute, das ist das nächste Ding, das kann die Medienwelt, die Journalie komplett verändern. Und die Chefredakteure dieser Welt alle so Klowände des Internets. Ne? So vergiss es mal ganz schnell. Ja, und dann haben wir da aber angefangen. Und wie ich dann halt so geschrieben habe, auch anonym und so, irgendwann hat meine Frau gesagt, sag mal, mach doch mal was Vernünftiges. Das nutzt dir ja eigentlich alles gar nichts. Auch für die Reputation erst recht, wenn du anonym bloggst, mach doch mal was Richtiges. Was macht ein Journalist, wenn er was Richtiges machen will? Fängt an, Bücher zu schreiben, weil Bücher halt längerfristig halten, mal nicht nur eine Woche oder einen Tag, wie bei einer Tageszeitung. Also habe ich ein Buch geschrieben, war aber schon mit dem Blog-Virus infiziert und dieses Buch habe ich aufgebaut wie ein Blog, also wie ein Tagebuch. Verlag dafür gesucht, lange Geschichte, erzähle ich jetzt nicht, ist zu lang. Und am Ende die Frage, wie nennen wir denn das Buch? Weil es eben so ein dicker Wälzer war, 400 Seiten stark, allumfassend. Und dann lange diskutiert mit dem Verlag, haben wir gesagt, wir nennen es die Karrierebibel. Buch ist bei DTV dann erschienen. Und dann habe ich gesagt, sag mal Leute, was haltet ihr denn von der Idee, wenn wir für das Buch einen Marketing-Blog machen, also einen Blog zum Buch? Und das gab es 2007 noch nicht. Das war tatsächlich sehr innovativ damals.
Ja.
Der Verlag hat es nicht richtig verstanden. Die waren halt, kannten sich mit diesem Internet noch so gar nicht aus und haben aber gesagt, naja, wenn du meinst, mach mal. So, und dann habe ich halt, hatte ich schon ein bisschen Ahnung vom Bloggen, auch Erfahrung gesammelt, habe dann eben auch das gleichnamige Blog aufgebaut, die Karrierebibel oder karrierebibel.de. Wir waren übrigens damals rot. Wenn man sich die ersten Layouts und Designs nochmal irgendwo bei archive.org raussucht, dann wird man feststellen, dass wir ursprünglich mal eine rote Seite waren. Mal in Rot gestartet sind mit einem ganz einfachen, aber selbst programmierten Theme. Das habe ich mir von einem Freund machen lassen. Also was ganz Eigenes, auch schon selbst gehostet. Und dann sozusagen dieses Blog gestartet. Das war ein super Erfolg. Als dann das Buch rauskam, Ende 2007, hatten wir schon ungefähr 1000 Leser am Tag, was damals ziemlich viel war. Und dann hat das Blog das Buch befeuert, weil die Leute haben halt schon darüber so ein bisschen vorab praktisch was über das Buch erfahren, haben das Buch dann gekauft, sagen tolles Buch, tolles Blog. Und dann war es eben neu. Du konntest auf einmal mit dem Autor persönlich sprechen über Kommentare. Ja, also konntest ihm schreiben per E-Mail, konntest aber auch mit dem diskutieren und kommentieren. Das war alles ganz, ganz neu. Früher hat man Leserbriefe geschrieben an den Verlag. Der hat es dann vielleicht an den Autor weitergeschickt. Und jetzt auf einmal war das so unmittelbar. Also man konnte über das Buch diskutieren und das war halt super spannend. Und so haben sich beide gegenseitig nach oben gepusht. Das Buch wurde Bestseller. Der Bestseller hat das Blog befeuert und irgendwann, um die Geschichte kurz zu machen, ist halt das Blog zu einer Plattform gewachsen. Und das die Karrierebibel, wie wir sie heute kennen.
Wie kam da damals dann der initiale Traffic drauf? Die 1000 Besucher, kam das dann über die Webseite des Verlags?
Nee.
Oder der Blog? Nee. Oder wie kam da dann der erste Traffic drauf?
Also das ist im Grunde genommen der alte Trick, wie man früher Blogs aufgebaut hat. Der funktioniert natürlich in Teilen heute auch noch. Was ich halt gemacht habe, erstmal guten Content zu schreiben. Also wirklich Sachen, die den Leuten helfen. Dann fängst du an, Links zu setzen zu anderen Blogs, die sogenannten Trackbacks oder Backlinks nennt man die heute. Früher hießen die Trackbacks, die aber automatisch gesetzt worden. Heißt, wenn du in deinem Blog einen Link zu einem anderen Blog gesetzt hast, dann wurde das andere Blog benachrichtigt, dass du einen Link zu dem gesetzt hast. Und es wurde dann auch in den Kommentaren mit eingeblendet. Dadurch bekam man bei anderen Blogs praktisch automatisch Sichtbarkeit, es sei denn, die haben das ausgeblendet. Und ich bin rumgegangen und habe Klicken geputzt, habe bei anderen Blogs Kommentare geschrieben, hab mitdiskutiert und dann natürlich nicht Kommentare von diesem, die ja alle hassen, vom Typ so, ey, toller Artikel, ich habe auch was dazu geschrieben, hier ist übrigens der Link zu meinem Artikel, ne, so, das will keiner haben, sondern wirklich mit den Leuten diskutiert, wertvolle Kommentare geschrieben, mich wirklich an den Diskussionen bei anderen beteiligt, aber natürlich mit meinem Namen immer auch meinen Blog verlinkt und so sind dann eben auch Leser auf mich aufmerksam geworden. Wer ist denn dieser Typ, der da diese Kommentare schreibt, kam auf meine Seite. Oh, ist ja auch ganz interessant.
Ja.
Das waren so die klassischen Wege und dann gab es noch einen anderen sehr, den nenne ich jetzt extra mal, einen sehr, sehr smarten, cleveren Move, der bis heute funktioniert, den aber kaum einer nutzt, weil die Leute so linkgeizig geworden sind.
Hau raus. Ein Hack sozusagen.
Ein Hack sozusagen, was ich gemacht habe. Ich habe praktisch eine Blogshow gemacht. Immer am Samstag kam ein Beitrag, wo ich gesagt habe, das waren die 10 besten Blogartikel der vergangenen Woche. Und habe dann kurze Teasertexte selber formuliert, weil mit Urheberrecht muss man vorsichtig sein, kurze Teasertexte dazu selber formuliert, zusammengefasst. Warum ist es ein toller Artikel gewesen? Warum solltest du den lesen? Und habe diesen anderen Artikel verlinkt. Jetzt haben sich all die anderen Blogs, bei denen ich das gemacht habe, gefreut wie Bolle, dass ich die verlinkt habe. Klar, war für die ein toller Backlink. Hat die aufgewertet. Gleichzeitig haben sie das zugelassen, sind aber auf mich aufmerksam geworden. Aber, und das war der Trick daran, andere Leser sind darauf aufmerksam geworden. Und wie immer, das ist derselbe Trick, Trick in Anführungsstrichen, wie es bei Preisen, Awards ja auch ist. Wer auf der Liste draufsteht, freut sich. Wer nicht auf der Liste draufsteht, ärgert sich ein bisschen, schreibt aber vielleicht auch über die Liste und sagt, das ist aber eine blöde Liste, weil ich bin ja nicht dabei. Aber am meisten nutzt es dem, der die Liste herausgibt. Also wer auch immer sozusagen den Award Goldener Blogger oder sonst was rausgibt, der wird natürlich am bekanntesten von allen, weil alle anderen ja immer auf den rekurrieren oder sich im Zweifelsfall die tolle Anstecknadel dann ans Revier heften oder ins Blog ins Schaufenster stellen und sagen, guck mal, ich bin jetzt hier nominiert worden als bester Wirtschaftsblogger oder sonst irgendwas und zwar von dem und den. Fokus reizt das bis zum Anschlag aus mit seinen ganzen Awards. Die machen das eben genau dieselbe Masche, sehr, sehr clever. Und das habe ich gemacht und habe so eine Blogshow gemacht. Jeder, der neu dabei war, wurde von mir gepampert, gefeatured und so weiter und so fort. Die haben sich gefreut, damit macht man sich viele Freunde. Das war ja aber auch nicht nur eine Masche, das war ja wirklich ernst gemeint. Wenn das nicht gut war, habe ich es auch nicht gefeatured. Also redaktionell habe ich schon ausgewählt. Ja. Aber es hat halt auch mir genutzt, um das Ding bekannt zu machen. Und das funktioniert bis heute, nutzen die Leute aber nicht, weil jeder meint, er müsste der Welt sagen, ich habe es allein erfunden und es gibt keine anderen. Ist ein Fehler.
Ja, verstehe. Okay. Ja, cool. Gibt es bei Podcasts ja auch ähnlich. Also das ist tatsächlich heute auch immer noch so ein wirklich ein schöner Weg, auch seinen Podcast zum Wachsen zu bringen.
Genau.
Ein bisschen von dort übertragen, ja, auf jeden Fall.
Umarme die anderen. Der Markt ist groß genug. Und es gibt so viele, die das nicht verstehen, die lieber bei anderen sich was nehmen, ohne zurückzugeben. Oder so tun, als gäbe es die nicht, weil sie meinen, die Leser würden es nicht merken, dass es die anderen auch noch gibt. Ist totaler Bullshit, ja? Also natürlich kriegen es die Leute. Ist hier nur ein Klick entfernt heute im Internet. Die kriegen schon mit. Die Leute sind heute aufgeklärt. Die Leser, Zuschauer, Zuhörer, die finden das schon. Aber warum dann nicht mit anderen kooperieren und was ganz Großes draus machen. Ja.
Auf jeden Fall. Sich gemeinsam den Markt überhaupt erstmal zu schaffen und die Awareness zu schaffen, das ist halt viel klüger, als irgendwie am Anfang schon da in irgendeinen so Wettbewerbsgedanken reinzulaufen. Ne?
Und selbst wenn man, auch zwei große, auch wir kooperieren ja mit großen Seiten, der Markt ist groß genug und da kann man sich die Bälle hin und her spielen. Das macht viel mehr Spaß. Ja.
1000%ig. Okay, und wann ging es dann los mit dem SEO-Game? Was dann da ja dann wahrscheinlich irgendwann oben drauf gesetzt hat?
Ja, ich kann dir jetzt keinen genauen Zeitpunkt nennen in dem Sinne, weil wir ja wirklich organisch gewachsen sind. Also ich habe ehrlicherweise, dann wäre es jetzt unehrlich. Ich habe 20 Euro mal ausgegeben für Werbung, und zwar bei Facebook. Hat aber nichts gebracht, habe ich es sein lassen. Das ist das einzige Geld, was ich wirklich mal für Werbung verbrannt habe. Alles andere ist original organisches Wachstum bei uns. Also wirklich nur über Content. Ich bin halt von Haus aus Journalist, deswegen dachte ich mir, Schuster, bleib bei deinen Leisten, das kannst du, da machst du wenigstens über Inhalt und so weiter.
Ja.
Wann das dazugekommen ist, kann ich dir gar nicht sagen. Am Anfang konnte man ja auch Blogbeiträge machen vom Typ hier, wow, was ist das für ein cooles YouTube-Video hier, ich embedde es gleich mal bei mir im Blog, noch eine Überschrift dazu, fertig war der Post. So hat man ja früher gebloggt oder du hast irgendwie 5 Zeilen zu irgendwas Coolem geschrieben, hast es einfach weggeblockt. So waren ja Blogs früher. Das wird heute alles nicht mehr funktionieren. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, wie Google die Regeln immer wieder verändert hat und man hat es dann halt angepasst. Ich glaube, so richtig verändert hat sich das, als wir blau geworden sind. Also ich glaube wann wird das gewesen sein? Boah, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht, 2010, 2011 oder sowas. Da haben wir das erste Mal angefangen, unser Design auch nochmal komplett zu überarbeiten, die Webseite auch anders aufzubauen und haben da gemerkt, wenn man Überschriften anders textet, wenn man Artikel ein bisschen anders aufbaut, dann mag Google die mehr. Ja. Und dann gab es irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo ich festgestellt habe, heute haben wir etwas über 4.000 Artikel, wir hatten aber auch mal, und bitte nagel mich jetzt nicht auf die Jahreszahl fest, über 10.000 Artikel.
Ah, okay.
Einfach, weil wir diese kleinen Bloggeschichten auch einfach so weggehauen haben.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann gemerkt, keine Ahnung, 2011, 2012, irgendwie sowas, vielleicht auch später, dass Google tatsächlich bewertet, wie deine Seite insgesamt rankt. Also wenn du 10.000 Artikel hast und davon sind 1.000 auf der ersten Seite, dann sind aber 9.000 Artikel Schrottartikel. Also die ranken halt gar nicht, weil Google sagt, irgendwie ist das kein doller Content. Und Google bewertet aber eben, und das macht es bis heute, die Gesamtschau deiner Webseite. Und das würde ja bedeuten, um es mal bei so einer einfachen Rechnung machen, 1:9 Verhältnis. Also ein Artikel von 10 Artikel ist gut, 9 sind Schrott. Dann ist die Seite aber gefühlt zu 90% Schrott. Und wenn du dann neue Artikel schreibst, ranken die einfach nicht gut, weil Google sagt, nö, wir haben dich nicht unbedingt als gute Seite kennengelernt, weil 90% bei dir auf der Seite ist Schrott.
Ja.
Also haben wir irgendwann angefangen zu sagen, okay, wir müssen da mal echt ausmisten. Das Ding ist halt organisch gewachsen, aber jetzt lass uns mal hingehen und diverse, die waren ja auch doppelt manchmal, ne? Also du hast halt nur zu einem Artikel geschrieben, hier Bewerbung, bla bla bla, und dann hast du noch einen Artikel zum Thema Bewerbung geschrieben. Und die waren mehr oder weniger identisch. Der einzige Unterschied war die Jahreszahl oder sowas. Ne?
Ja,
da kanonisierst du dich halt auch komplett selbst mit. Bis heute.
Klar.
Und dann haben wir gesagt, lass uns da mal das gute Zeug fusionieren, daraus gute Artikel machen und den ganzen Schrott wegschmeißen. Und auf einmal hatten wir nicht mehr 10.000 Artikel, sondern nur noch 2.000 Artikel. Aber die 2.000 Artikel waren gute Artikel.
Auf jeden Fall.
Und davon waren halt gefühlt dann irgendwie 80% auf Seite 1. Und jetzt hast du gesehen, passierte bei Google ein ganz massiver Unterschied. Das kann man auch noch sehen, wenn man sich so uralte Zahlen bei uns im Ranking anguckt. Da gibt es auf einmal dann so einen Sprung.
Ah ja.
In der Sichtbarkeit. Auf einmal sagt nämlich Google, du hast einen neuen Artikel geschrieben. 80% deiner Seite sind ja super Artikel. Das könnte wieder so ein tolles, dickes Brett sein. Wir packen dich gleich mal vom Start weg auf die Seite 1.
Ja.
Und so war's. Und dann bist du direkt auf Seite 1. Und da wir ja, das sage ich jetzt in aller Bescheidenheit, doch immer bemüht waren, dann wirklich gute Artikel nur noch zu schreiben, stimmte das auch. Also der Anfangsverdacht von Google bewahrheitete sich und wir waren vom Start weg auf Platz, ja nicht unbedingt Platz 1, aber auf Seite 1 und blieben aber auch auf Seite 1 und sind dann vielleicht eher sogar noch mit der Zeit nach oben gegangen, weil der Wettbewerb nicht ganz so stark war.
Ja, spannend. Das ist dann halt genau diese Domain Authority, die man sich damit dann so nach und nach aufbaut. Genau. Ne? Und verstehe ich das richtig, dass ihr ja jetzt, und auch wenn ich mich hier so bei euch auf der Seite umgucke, macht ihr doch jetzt dann auch hauptsächlich die im Prinzip diese Evergreen-Artikel, ne? Also jetzt so wirklich daily irgendwie einen aktuellen Artikel oder so raushauen, das macht ihr jetzt ja dann eigentlich gar nicht mehr, sondern Prinzip arbeitet ihr an Evergreen-Artikeln. Wahrscheinlich kommen natürlich auch neue dazu, aber grundsätzlich immer mit dem Ziel Evergreen, oder?
Genau, ja. Ja. Mhm. Es ist einfach eine Frage der Manpower, ne? Also ich komme zwar, wenn du so willst, aus dem News-Geschäft, aber wenn du wirklich News machen willst, brauchst du unglaublich viel Manpower, weil du natürlich, einer alleine kann das gar nicht machen. Es kommen ja dann doch so viele News raus, du musst das alles auf dem Radar haben, auswerten, aufbereiten und so weiter. Das kann halt nur eine große Redaktion leisten. Und gut, es kommt immer auf dein Geschäftsmodell an, aber das dann sozusagen auch dann zu refinanzieren, ich meine, Redakteure kosten Geld, da musst du dir nicht erzählen. Und das dann zu refinanzieren, wird halt super, super schwierig. Und mit Evergreen-Content ist es halt anders. Den setzt du halt auf, der kostet auch Geld. Natürlich, ich habe voll bezahlte Vollzeitstellen, also Redakteure, die auch wirklich, also hier nicht Freelancer oder sowas sind, sondern die haben einen Fulltime-Job. Die kriegen ganz normal ihren monatliches Gehalt, Sozialversicherung und allem drum und dran.
Ja.
Musste auch erstmal bezahlen können.
Klar.
Aber da rechnet sich im Zweifelsfall der Artikel von denen, wenn die den schreiben, gar nicht. Zumindest nicht am ersten Tag, wenn er erscheint. Aber der rechnet sich halt über 1-2 Jahre oder sowas, ne? Weil er dann halt, wir finanzieren uns ja hauptsächlich über Werbung. Das ist sozusagen der Deal. Auf der anderen Seite kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Für die Leser, der Content ist umsonst, ist halt frei. Dafür musst du halt leider akzeptieren, dass es da im Umfeld Werbung gibt. Anders geht es halt nicht. Ne? Also meine Redakteure wollen auch morgens früh ein Frühstücksei, ein Brot essen, Kaffee trinken oder sowas. Von irgendwas muss der auch bezahlt werden, genauso wie die Miete. Irgendeiner muss es bezahlen. Es ist halt Arbeit, ne? Nach wie vor.
Ja.
Journalistisches Arbeiten. Aber ich finde den Deal halt fair. Ne? So bezahlt es der Werbetreibende. Alle sind glücklich. Ja? Also die können davon leben, die haben einen Job. Ich kann auch davon leben. Der User hat guten Content, das für lau. Insofern ist es eine Win-Win-Win-Situation. Fand ich immer einen fairen Deal. So, aber so funktioniert es. Und News-Geschäft, darüber schwierig. Also haben wir mal eine Zeit lang gemacht, aber ganz, ganz schwierig. Und du kommst dann über das, was ich gerade eben schon gesagt habe, wieder in Teufelsküche. Weil du produzierst jede Menge Content, der im Zweifelsfall
zu viel Bullshit dabei.
Ja, der in 3 Monaten vielleicht völlig obsolet ist. Und dann steht das aber auf deiner Seite, wird aber dadurch in der Wertigkeit geringer. Am Ende hast du wieder 10.000 Artikel und von denen sind nur noch 4.000 gut, aber 6.000 Schrott.
Ja. Nee, good point auf jeden Fall. Wie viel neue Evergreen-Artikel haut ihr denn aktuell so raus? Zum Beispiel pro Woche oder also welchem Intervall auch immer?
Immer weniger, weil ich feststelle, dass wir so zu jedem Ding schon irgendwie was haben. Also wir suchen gemeinsam immer wieder noch neuen Themen. Und es wird immer schwieriger, die zu finden. Also auch da, klar, du kannst natürlich dich in die 150. Nische dann reinbegeben. Aber die Frage ist dann auch, lohnt sich das denn überhaupt?
Klar.
Also wir leisten uns ein paar Artikel, die de facto so nischig sind, dass sie ein Suchvolumen haben von 2 im Jahr. Aber ich finde die so klasse. Dazu zählt zum Beispiel das Keyword Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Da stellt sich schon die Frage, wer gibt das überhaupt ein? Ja, also das,
vor allen Dingen, wer gibt das überhaupt richtig ein?
Braucht ungefähr 2 Wochen, ja, um das zu schreiben bei Google. Deswegen hat das halt ein super Mikro-Suchvolumen, aber ich finde dieses Wort so wunderschön.
Ja.
Die Kurzfassung, die sucht man schon häufiger, ist blenden. Ne? Also blenden, Inkompetenz, Kompensationskompetenz, die Kompetenz, seine Inkompetenz zu kompensieren, sprich kurz blenden, finde ich ein geiles Wort. Ja, dann habe ich gesagt, dazu müssen wir einen Artikel schreiben, finde ich so großartig. Haben wir natürlich auch, aber lohnt sich de facto nicht. Ja, also unter unternehmerischen Gesichtspunkten war das ein Fehler. Unter journalistischen Gesichtspunkten und einfach just for fun war es ein Knaller. Ja, hat mir
schöner,
richtig
schöner Longtail auf jeden Fall. Wie viele Leute seid ihr gerade bei euch im Team?
5.
5, okay. Und das bist du und dann Redakteure vor allen Dingen?
Genau,
oder
und
was
Redakteure
ist noch
so? Und genau. Und dann kommt nochmal, genau. Also es sind 3 Redakteure, ein Pauschalist. Und ich habe dann sogar, wenn du mich nicht dazu nimmst, dann habe ich noch einen Geschäftspartner bei Karriere Sprung. Wir sind ja mittlerweile eine Gruppe. Also es gibt Karriere Bibel, Karriere Fragen, Karriere Sprung. Karriere Sprung ist das Jobportal und das ist eine GmbH mit einem Partner zusammen. Also da gehören mir nur 50% und das ist sozusagen auch nochmal mein Geschäftspartner. Deswegen kommt der auch nochmal dazu. Und wenn du mich dann noch zählst, dann kämen wir sogar auf 5,5 oder 6, je nachdem, wie du zählst.
Alles klar, verstanden. Ja, cool. So, dann hast du gerade schon erzählt, ne, wichtiger Umsatztreiber bei euch ist das Thema Werbung. Wie, auch hier wieder kleiner Blick vielleicht nochmal in die Vergangenheit und dann sozusagen den Bogen zu heute. Wie ging das denn damals los? Also dann hast du irgendwie gemerkt, okay, da war der Blog und dann kam auch irgendwann SEO ins Spiel und der Traffic ist immer weiter gewachsen und dann war ja wahrscheinlich auch Werbung der erste Umsatzkanal, den du eingeschaltet hast, oder? Wie lief das dann so mit dem Start der Umsatzgenerierung?
Genau, die ersten Jahre waren komplett werbefrei und das, ich bin klassischer Sidepreneur. Das Wort gab es damals noch nicht. Heute würde man das Sidepreneur nennen. Mhm. Also ich habe neben meinem Job die Karrierebibel aufgebaut. Es war ja auch zunächst mal gar kein Geschäftsinteresse da, sondern ich wollte einfach das Blog zum Buch machen und natürlich auch mich als Journalist so ein bisschen positionieren. So nach dem Motto, ich bin hier der Karriereguru, ja, also der Experte für ein bestimmtes Thema. Ja, Guru wollte ich nie sein, ja, also, aber Experte finde ich schon ganz gut. Und dann, ja, irgendwann, ich weiß nicht, wann Google AdSense halt aufgemacht hat, wo sie gesagt haben, Publisher können jetzt auch Geld verdienen.
Ja.
Die haben, wenn ich mich recht erinnere, da habe ich ein schlechtes Gedächtnis. Ich glaube nicht, dass die mich kontaktiert haben, sondern ich glaube, es wird wie so oft gewesen sein. Ich habe ein großes Netzwerk. Irgendwann hat mich wahrscheinlich wieder ein Kumpel drauf aufmerksam gemacht. Hör mal, hast du eigentlich schon AdSense bei dir auf der Seite? Damit kann man Geld verdienen. So, und dann habe ich das halt irgendwann auch mal ausprobiert, habe mich da angemeldet bei Google und AdSense-Werbung draufgepackt. Und das brachte dann, glaube ich, im ersten Jahr habe ich damit dann schon so ganz am Anfang 50 € pro Monat verdient und irgendwann waren es 200 € pro Monat. Und ich weiß dann, ich war auf einmal total happy, als es 500 € pro Monat war.
Ja, Hammer.
Ja, total. Und dann habe ich mir tatsächlich den ersten Praktikanten geleistet und den auf 450 € Basis als Praktikanten mit draufgenommen und bezahlt. Also habe ich
im Prinzip
auch nichts verdient, aber hat meinen ersten Mitarbeiter. Ganz toll.
Hammer. Ja, und investierst halt die Kohle direkt wieder ins weitere Wachstum. Perfekt.
So, genau. Und so ist das Ding halt dann auch organisch gewachsen, peu à peu. Und so sind die Umsätze natürlich mit dem Wachstum auch gestiegen. Und irgendwann ist aus dem Praktikanten halt dann mal der erste Pauschalist geworden. Und aus dem Pauschalisten, der dann irgendwie 1.500 € im Monat bekommen hat, ist dann irgendwann halt ein Redakteur geworden, der dann 3.000 € im Monat oder sowas verdient. Ja, und dann so wird das dann halt immer mehr und immer größer.
Du hast jetzt vorhin schon erzählt, ihr habt euch dann da auch euer eigenes Theme ja programmiert. Es läuft alles auf WordPress, glaube ich, ne?
Genau.
Mit eurem eigenen Theme, oder?
Ja, klar. Das ist komplett handmade. Also da ist nichts eingekauft oder sowas. Das Design ich, also Design ich selbst ist Quatsch. Ich kann ja kein Webdesign in dem Sinne. Ne? Aber ich kann sowas skribbeln, ich kann sowas konzeptionieren. Ja. Und ich sagte schon meinem Entwickler, mach das mit ihm zusammen. Der hat ja auch gute Ideen, um Himmels Willen, ja. So, und ja, dann machen wir das zusammen schon und spielen da Sparring und Ping-Pong. Aber ich habe schon so ganz grobe Vorstellungen, wo ich sage, so in die Richtung müsste es gehen und das hätte ich ganz gerne. Ich schaue mich halt auch im Internet immer regelmäßig um und gucke, was andere Webseiten so machen. Mhm. Vor allen Dingen im amerikanischen Markt, die sind da sehr weit immer. Und wenn ich da irgendwas sehe, weiß ja, oh, das ist aber eine smarte Idee oder ein schickes Design, das hätte ich auch ganz gerne, dann sammle ich das und irgendwann, wenn wir mal wieder einen Relaunch machen, dann spreche ich mit meinem Entwickler und sage, du, pass mal auf, da habe ich folgende Ideen gesammelt, kriegen wir das und das und das bei uns auch noch unter, lass uns das mal irgendwie integrieren.
Hast du das, hast das veröffentlicht, das Theme? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht.
Nee, das gibt es nur bei uns. Das hüte ich auch wie einen Schatz, denn es ist ja sehr ausentwickelt. Also da sind viele Sachen auch wie der SEO-Erfahrung natürlich mit drin, wo wir gesagt haben, da haben wir viel gelernt über die letzten Jahre. Nee, das gibt es nur bei uns.
Ja, sehr gut. Ja, ist ein cooles Ding. Schön einfach, schön clean, schön.
Ja. Du, man kann an dem Design sicherlich noch was verändern oder sowas, aber technisch im Hintergrund ist es halt super, super, super schlank. Ich arbeite ganz ungern mit Plugins. An ein paar Plugins kommt man nicht vorbei. Die sind dann auch ganz praktisch, aber ansonsten, das meiste ist komplett selbst programmiert, auch von dem Entwickler dann. Und ich zahle da lieber 3,50 Euro mehr am Ende für die Entwicklung. Und habe dafür ein Ding, was in sich selbst funktioniert, weil diese Plugin-Updates bei WordPress, die funktionieren ja manchmal auch nicht immer richtig. Und dann hat WordPress wieder ein Update und so weiter. Da haben wir auch schon das ein oder andere Desaster mal erlebt. Das sieht man auch. Da gibt es irgendwie, wenn man hier so bei Systrix oder Searchmetrix mal so guckt, da gibt es irgendwann mal so einen totalen Absturz, so einen Pfeil nach unten. Der dauerte nur 2 Wochen.
Ja.
Das war auch so ein klassischer Fall. Auf ein anderes Plugin umgestellt, vom Programmierer total versemmelt, total falsch eingebaut und dann wusch ging das Ding in den Keller, weil Google gesagt hat, hoppla, was ihr da macht, das gefällt mir jetzt gerade gar nicht.
Ja.
Und dann ist die Seite komplett abgestürzt. Also es kann dann halt auch passieren, wenn du mit den falschen Dingern zusammenarbeitest und seitdem gebranntes Kind und so, sage ich dann auch, nee, technisch
macht Sinn.
Selber entwickeln, ja.
Macht Sinn, auf jeden Fall. Nochmal kurz sozusagen zur Weiterentwicklung eures, ich muss diese leicht techie angehauchten Fragen muss ich zwischendurch einfach immer stellen, wenn sie mir einfallen.
Ja, der Rausschmeißer für alle Zuschauer. So, wovon reden
wir? Genau, jetzt labern die ja über WordPress und Plugin und so. Okay, so und dann ging es weiter. Jetzt habt ihr auch noch weitere Umsatzquellen, Umsatzströme, ne, bei dir auf der Plattform, außer jetzt die Werbung.
Inzwischen ja, genau. Aber nicht so viele, in der Tat. Also das ist eine Sache, wo ich jetzt lange drüber nachgedacht habe und ehrlich gesagt immer hadere.
Ja,
aus verschiedenen
erzähl mal, was deine Gedanken dazu sind.
Also einerseits, also was ist so meine Motivation? Ich bin tatsächlich, habe das, glaube ich, auch in irgendeinem meiner Social-Media-Profile mal geschrieben, dass ich so ein latentes Helfersyndrom habe. Mhm. Also mir macht das schon, das glaubt man den Leuten immer gar nicht. Die denken, ah, komm, der erzählt uns hier eine auf Wohltäter und Samariter und in Wahrheit will der hier nur die dicke Kohle verdienen. Ich habe nichts gegen Geld verdienen, bin auch Unternehmer und Volkswirt ja von der Ausbildung. Das ist nicht der Punkt. Ja, aber
schon mal gemeinsam.
Ja, so, doch wieder. Das Rheinland vielleicht nicht, aber dann wenigstens den Volkswirt. So.
Aber gleich erzählt ihr mir, dass ich ja eigentlich gar kein echter Volkswirt bin.
Nein. Da sind wir ja schon d'accord. aber mir macht es halt wirklich Spaß. Und das ist vielleicht auch das, was einem Journalisten halt auch liegt, ist ja Wissensvermittlung. Also einerseits jagen und sammeln, das ist die eine Hälfte von Journalismus, also Informationen jagen, sammeln und aufbereiten, aber hinterher willst du ja auch vermitteln. Und das Letzte macht mir genauso viel Spaß wie das Erste. Also ich bin immer noch im Herzen Jäger und Sammler, das macht mir total viel Spaß, aber das Vermitteln genauso, das merkt man auch in den anderen Professionen, die ich halt auch habe jetzt hier, was ich Bücher schreiben oder Speaker sein oder Dozent sein, das ist ja eigentlich auch Wissensvermittlung. Es macht mir echt Spaß. Es macht mir Spaß, Leuten zu helfen, wenn ich weiß, es motiviert mich total. Es gibt mir unglaublich viel Energie zurück, wenn mir Leute sagen, du, ich habe das gemacht, es hat mir total geholfen, jetzt bin ich erfolgreicher. Da freue ich mich, wie Bolle. Ne? Also, und das ist kein Gequatsche jetzt von mir, sondern das ist echt.
1000%ig.
Und wenn du dann, ich glaube, das ist auch die einzig wahre Motivation bei Bloggern, sonst hältst du auch nicht so lange durch. Wenn du es nur für die Kohle machst, dafür muss man dann sagen, ist es einfach, da gibt es wahrscheinlich andere Wege, schneller Geld zu verdienen oder sowas, ne, wo du weniger Arbeit hast. Man muss auch schon ein Überzeugungstäter sein an der Stelle. So, und das Problem ist ja immer dann, wenn ich sage, und es gibt schon im Moment einen Trend, das beobachtest du wahrscheinlich auch zu Paid Content, schon seit einiger Zeit. Ich glaube, das hat vor 2020, also vor Corona, angefangen, wo die großen Verlage auch angefangen haben, überall ihre Paywalls hinzubauen und zu sagen, wenn ihr hier, ne, Spiegel, wie heißt es, Plus oder Bild Plus und so weiter und so fort. Das nimmt immer mehr zu. Und ich glaube, es ist auch richtig einerseits, weil es ja früher, da komme ich ja her, also früher hat Content, Print, natürlich, wo es das Internet noch nicht gab, hat immer Geld gekostet. Natürlich, wenn du dir ein Buch, eine Zeitschrift oder sowas kaufen wolltest, hat das Geld gekostet. Selbst wenn du Radio und Fernsehen geguckt hast, war es halt mit der GEZ, so hieß sie früher, hast du halt deine Gebühren zahlen müssen. Bei Privatfernsehen, da hört es so ein bisschen auf, da hat man, bezahlst du de facto ja auch, indem du dir Werbung anguckst. Ja, aber da fing es dann mit dem Free-Content so ein bisschen an. Aber das ist halt ein Problem, wo ich sage, wenn ich Paid Content mache, dann schließe ich womöglich Leute aus, die sich das nicht leisten können, aber leisten sollten, also davon profitieren sollten. Und mein Gutmenschenherz jault dann an der Stelle und sagt, das ist eigentlich schade, weil du dann am Ende nur noch Content für eine Elite machst. Also für Leute. Kommt natürlich immer auf den Preis an, klar, aber du machst de facto Content für Leute, die sich das leisten können und schließt alle die, die sich es vielleicht nicht leisten können, automatisch aus. Und sind wir mal ehrlich, gerade beim Thema Bewerbung triffst du ja auch und bin ich mir ziemlich sicher, dass da viele Leute bei uns auch auf der Seite lesen, die im Zweifelsfall gerade arbeitslos sind. Also sich
Ja, klar.
eigentlich es nicht leisten könnten, jetzt sich da ein Coaching zu kaufen oder sowas
Ja,
von
klar.
irgendjemandem. Und die kriegen aber von uns immer noch erstklassige Tipps. Dafür müssen sie sich die Werbung angucken, hatten wir schon. Aber sie können sich das angucken und ich bin immer noch davon überzeugt und zigtausend Leser haben uns ja auch schon bestätigt, dass das funktioniert. Und dass du, wenn du dich dahinter klemmst, auch wirklich darüber einen Job finden kannst. Und das ist es mir schon wert. Deswegen, wie gesagt, in meiner Brust, da schlagen da zwei Herzen. Gleichwohl weiß ich, dass es unternehmerisch Quatsch ist, sich nur auf eine Quelle zu verlassen. Also es ist einfach nicht gut, an der Stelle abhängig zu sein von Werbung. Das haben wir auch einmal 2020 gemerkt, als wir tatsächlich dann auch, hatten Google sein Core-Update gemacht und dann sind wir in der Sichtbarkeit auch stark runtergegangen. Und dann haben wir das auch schon gemerkt, durchaus finanziell. Also das war schon ein Einschnitt, jetzt nicht ganz brutal, aber es war schon so, dass ich gesagt habe, oh hoppala, wenn das so weitergeht, wird es eng und wird es bitter. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, eigentlich bist du blöd, unternehmerisch blöd, dich von einer Quelle abhängig zu machen. Und deswegen haben wir jetzt angefangen, zusätzliche Einkommensquellen zu generieren. Ja klar, die Jobbörse, die wir haben mit meinem Partner zusammen, Karrieresprung, da verdienen wir natürlich auch an den Stellenanzeigen, logischerweise auch. Da gibt es Werbung und Content und der ist da auch völlig frei. Die Stellenanzeigen ja sowieso, aber auch darüber verdienen wir natürlich dann sozusagen über Werbung und die Stellenanzeigen Geld. Jetzt haben wir die Akademie neulich gestartet. Also vor, wann war das? Ich glaube, 1. Oktober, meine ich, wären wir eingestiegen oder 1. November, bevor ich jetzt Blödsinn erzähle. Aber erst, wie gesagt, nee, 1.
Ja,
November.
kürzlich.
Also vor kurzem erst. Karrierebibel Akademie gegründet. Gestartet jetzt mit dem allerersten Kurs zum Thema Bewerbung. Die nächsten sind schon sozusagen in der Schublade und kommen dann demnächst, wo wir halt jetzt sozusagen ein Online-Coaching anbieten. Das ist natürlich nicht frei, sondern gegen Geld. Ich finde aber zu einem sehr fairen Preis. Da sagen mir schon wieder Freunde und Bekannte, boah, verkauft das nicht so billig, das ist viel mehr wert und so weiter und so fort. Da schlägt mir das andere Herz in meiner Brust und sagt, ich will es nicht zu teuer machen, dann können sich es wieder die Leute, denen es eigentlich helfen könnte, wieder nicht leisten. Ist auch blöd. Aber da war der Aufwand auch in der Produktion natürlich so groß, dass du das kannst du mit Werbung gar nicht mehr refinanzieren. Da musst du Geld für nehmen. Ne? So, das
Klar,
geht gar
klar.
nicht anders. Und in der Tat überlege ich jetzt in der Zukunft halt sogar noch sowas zu machen wie ja, Karrierebibel Premium nenne ich es mal. Also tatsächlich noch ein Bereich, wo wir. Also der Teil, der jetzt frei ist, der wird immer frei bleiben. Ne? Da würde ich, das würde ich mir nicht selber gönnen, dass ich sage, ich hau da eine Paywall davor und nehme das den Leuten wieder weg. Das ist auch nicht gut. Sollte man nicht machen. Also das glaube ich auch nicht, dass das gut ist. Andere sagen jetzt vielleicht, ach, das kann man aber machen und das ist auch super. Aber nochmal, eine gute Freundin von mir hat immer gesagt, mehr als zwei Schnitzel am Tag kann man nicht essen. Ich esse ein gutes Schnitzel, ich werde davon auch super satt. Ne, also ich bin nicht so geldgeil, dass ich sage, aber ich muss mir jetzt hier die drei Porsche in die Garage stellen oder sowas. Ne? Von daher bin glücklich, zufrieden, das ist die Hauptsache. Von daher, das ist nicht meine Motivation. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man ein Premium-Segment anbietet, in dem man dann eben auch noch mal exklusivere Informationen, Sachen kann, die man vielleicht auch nicht so im freien Netz publizieren kann, sondern für eine echte Community, die auch bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Und dann hat man halt wirklich so eine verschworene Gemeinschaft wieder, die tatsächlich auf die auch, die auch eine Basis bildet, auf die kannst du dich halt auch verlassen. Im Grunde machen das die Lage. Ich denke, ich kann wahrscheinlich aus meiner Haut, aus meiner Journalistenhaut nie raus. Ist das Modell, was wir natürlich früher bei Vivo und bei den anderen Magazinen, wo ich schon geschrieben habe, auch gemacht haben. Da gibt es ja auch Abonnenten. Also es gab, ne, also Free Content gab es da früher nie. Heute natürlich, das Internet gibt es das auch überall.
Ja.
Und natürlich war die Basis, waren immer Abonnenten bei Magazinen. Das war immer auch die sichere Bank. Du wusstest immer genau, klar, die Titelseite haben wir immer gemacht für die Abonnenten. So haben wir das gesagt. Michael, bist du noch da?
Dein ich bin noch, ich komme sofort wieder. Kamera ist ausgegangen.
Okay, ich dachte nur, bei dir wäre schon Nacht oder so. Ja?
So, jetzt haben
wir in Siegburg ist schon Nacht, ja, genau. In Siegburg ist schon Nacht. Ja, ist halt nicht Rheinland, ne?
Ja, stimmt. Das ist Zeitverschiebung.
So, ja, genau, Zeitverschiebung in Siegburg. Drei Stunden deiner Zeit voraus. So. Aber das war immer die Basis und wir haben halt immer gesagt, die Titelseite machen wir natürlich für den Kioskverkauf. Darüber verkaufst du am Kiosk. Die Abonnenten haben es ja sowieso schon gekauft. Aber die guten Inhalte musst du für die Abonnenten machen. Die müssen halt auch davon überzeugt sein, dass sie auch weiterhin das Abo bestellen. Ne? So. Und wahrscheinlich komme ich da aus meiner kleinen Schule. Ich bin seit 30 Jahren, wenn du so willst, Publizist und Journalist, da komme ich halt nicht raus. Da bin ich durch und durch konditioniert wahrscheinlich. Ne?
Ja, aber das ist auch vollkommen okay. Das ist, glaube ich, auch genau richtig. Und am Ende korreliert ja auch genau das. Nämlich, ich glaube, dass die allerbesten Unternehmer auf diesem Planeten sind halt genau die, die auch in gewisser Weise ein Helfersyndrom haben, die also Menschen weiterhelfen möchten mit dem, was sie da halt jeden Tag bauen. Und dann ist ja das Geld, was sie damit verdienen und was sie halt zu guten Unternehmern macht, ist ja nur ein Zeichen davon, dass sie mit dem, was sie dort produzieren, halt auch vielen Menschen wirklich ein Problem lösen oder einen Wunsch erfüllen. So, ne? Und dementsprechend sozusagen korreliert das ja eher, als dass es jetzt komplett irgendwie konträr zueinander steht.
Das ist an der Stelle, ich habe irgendwann mal, es gibt die 7 großen Bereiche des Lebens und in diesen Bereichen hast du eigentlich immer, musst du Geschäftsmodelle bauen und dann bist du eigentlich immer erfolgreich, weil es die großen Bedürfnisse der Menschheit sind. Das ist so Ernährung, großer Bereich.
Beziehung, Ernährung,
Gesundheit, Schönheit und Fitness, also ne, genau, also Sport und so weiter zählt dann auch dabei. Geld ist ein wichtiger Bereich, Job, Karriere, weil das machen die Leute halt 40 Jahre lang, Erwerbsbiografie, das ist ein ganz wichtiger Bereich. Beziehungen und Sex ist auch nochmal so ein ganz großer Bereich natürlich, ne? Also Liebe und Sex, siehst du ja auch rauf und runter, funktioniert im Internet auch total gut. Die anderen zwei bringe ich jetzt gerade nicht zusammen.
Ja, hier so Glücklichkeit, psychische Gesundheit sozusagen.
Wahrscheinlich so irgendwie Glück, Zufriedenheit irgendwie so, ne? Also Persönlichkeitsentwicklung würde da wahrscheinlich
auch. Und Geld, Finanzen noch.
Geld hatte ich schon genannt.
Ach so, okay, ja.
Und dann was, Shopping wahrscheinlich, ne? So irgendwie Konsum oder sowas, ne? Also irgendwie oder Luxus. Also es sind so, kann man aber irgendwo nachlesen, es sind die 7 großen Bereiche des Lebens. Und in dem Bereich sind eigentlich immer Bedürfnisse. Also Menschen wollen immer was essen, wollen immer gesund sein. Ne? Wenn du krank bist, weißt du, wie wertvoll es eigentlich ist, dass du gesund bist.
Ja.
Leute sehen sich nach Liebe, Zuneigung, nach Sex und so. Also das ist, der Job spielt groß, Geld braucht man auch irgendwo. Und so. Also wenn du in diesen Bereichen irgendwas machst, bist du eigentlich immer, und wenn du wirklich Bedürfnisse befriedigst, bist du eigentlich immer erfolgreich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich habe da auch gerade hier nochmal, als du es erzählt hast, habe ich schon im Hinterkopf gedacht, hier so das ganze Thema Community-Aufbau, was du dann auch hier mit Premium betitelt hast. Ich glaube schon, dass das auch wahrscheinlich ein cooles Ding sein könnte für deine Plattform. Ne? Also wirklich, ja, nennst du es dann vielleicht Karrierebibel Premium oder wie auch immer, wo man dann auch den Austausch untereinander hat, wo du, weiß ich nicht, Mastermind-Gruppen mit den Leuten machen kannst, wo die sich untereinander Tipps und Tricks auch noch teilen können, wo es dann vielleicht auch nochmal exklusiven Videocontent oder so gibt von dir oder wo es vielleicht auch mal One-on-One-Sessions gibt. Hier, frag den Jochen oder so, ne? Mal so eine
genau
Session
das. Mit dir. Genau das. Und das macht halt Sinn, wenn du sowas in einem Bereich machst, wo ich denke, vielleicht kommen wir sogar wieder zum guten alten Karrierebibel-Blog zurück. Wir haben ja keine Kommentarfunktion mehr aus diversen Gründen. Aber da würde ich sie definitiv wieder einschalten. Und da bist du ja auch wieder SEO-mäßig komplett frei. Das ist ja ein Bereich sozusagen auf deiner Website, wo du ja komplett aus Google raus bist, weil Google den gar nicht zu sehen bekommt. Der ist hinter einer Paywall. Genau. Das heißt, da können wir auch Sachen machen, die, ich sag mal, SEO-mäßig total mies sind, aber für die Leser maximal Nutzen bringen. Ja, so von daher, glaube ich, ist das schon ganz, ganz gut. Da kaue ich drauf rum und es kann gut sein, dass wir nächstes Jahr damit starten.
Und weißt du, was ich einfach mal knallhart ausprobieren würde in dem For-Free-Bereich? Und zwar hast du ja schon beschrieben, ne? Das, klar, da sind halt natürlich viele, viele Menschen, die jetzt vielleicht gerade in so einer Situation sind, dass sie sich es jetzt nicht unbedingt leisten können, Premium-Content einzukaufen. Aber du hast ja auch schon beschrieben, dass super viele dann von deinen Tipps profitieren und dir auch Danke sagen danach und vielleicht einen guten Job finden etc. und wieder ein schönes Einkommen kriegen. Und du könntest das ja eigentlich genauso kommunizieren, dass du sagst, ey Leute, wir stellen euch das hier alles for free zur Verfügung, da steckt viel Arbeit drin, machst du noch ein Teamfoto von euch, dass die Leute einmal wissen, wer dahinter steckt und wer den Content produziert und so weiter. Und dann schreibst du einfach drunter, so, und wenn dir das hier alles weitergeholfen hat, du vielleicht einen guten neuen Job gefunden hast oder so, könnte man auch verbinden noch mit der E-Mail-Liste irgendwie, mit der du es verknüpfst und könntest es den Leuten auch nochmal dann per E-Mail vielleicht im Nachhinein schicken. Du sagst, ey Leute, wenn es dir weitergeholfen hat und du zufrieden warst und dir hier durch diesen Tipp vielleicht einen coolen neuen Job, dann findest du hier noch so einen Spenden-Button, wo du uns einfach einen Betrag deiner Wahl als Dankeschön rüberschicken kannst, sodass wir das Ganze hier auch weiter betreiben können. Und wir machen das hier auch alles als Hauptjob so, ne? Also ein bisschen so wie Wikipedia das halt auch einmal im Jahr macht.
Finde ich immer schwierig. Gefällt mir persönlich nicht. Also wir hatten das auch mal, es gab mal, wie hieß denn dieses Tool? Das war auch so ein Plugin. Flatter, glaube ich, hieß das. Da konnte man spenden. Und es gibt sogar von PayPal, meine ich, oder gab es mal einen Spenden-Button. Da konntest du praktisch, wenn jemand ein PayPal-Konto hatte, konnte er spenden. Haben wir auch mal testweise ausprobiert. Ich finde das schwierig. Weil aus dem Grund, weil wir sagen, ihr müsst ja schon die Werbung euch angucken. Wenn, also, ne, ich darf das eigentlich nicht sagen, nach den Google-Statuten, ich sag's jetzt mal hier, wir sind ja nicht bei Google.
Ja.
De facto kannst du uns ja Geld spenden, indem du auf die Anzeigen bei uns klickst. Also klick auf die Werbung bei uns und dann spendest du uns indirekt Geld. Es kostet dich null außer einem Klick.
Und du spendest das versteht uns nur keiner, ne?
Ja, genau. Es sind zwar Centbeträge, aber klickst ein paar Mal die Werbung, kannst du uns ja auch Geld spenden. Ne? Also Google sagt ja immer, man darf dazu nicht auffordern, haben sie auch recht mit so.
Ja,
ich finde aber, da ist eigentlich habe ich einen Deal mit meinen Lesern. Also ich habe einen Deal, dass ich sage, du guck dir bitte die Werbung an. Also was ich jetzt unfair fände, machen auch manche Leser. Da bin ich dann auch so ein bisschen pissig auf Deutsch gesagt, wenn die dann sagen, ich finde euren Content super, ich profitiere schon seit Jahren, aber ich finde die Werbung so scheiße, ich habe jetzt einen Adblocker reingetan.
Ja, okay.
Da denke ich mir dann, es ist so wie auf eine Party gehen, Freibier trinken, mitfeiern und sich dann beim Gastgeber über die Aufkleber auf dem Bierglas beschweren. Ja. Das ist nicht fair. Ne? Also so irgendwie mitfeiern und dann auch noch motzen, das ist stillos. Und manche machen das. Das ist dann deren Problem. Da sage ich, es finde ich eigentlich auch, das offenbart einen sehr desaströsen Charakter und eher so eine Nassauer-Mentalität, finde ich nicht gut. Ne? So, aber ich habe ja schon einen Deal mit meinen Lesern. Der Deal heißt, du siehst die Werbung, wenn du ganz lieb bist, klickst du auch mal drauf, aber dafür ist Content for free. Ja. Dann noch zu sagen, jetzt spende auch noch mal, finde ich schwierig, weil ich kriege ja schon was zurück. Und dann mal on top, also wer will, findet natürlich einen Weg. Ich kenne Blogger, die kriegen tatsächlich von ihren größten Fans Kuverts mit Geldscheinen zugeschickt. Habe ich auch schon von gehört. Ja, ist mir persönlich noch nicht passiert. Ist jetzt auch keine Aufforderung dazu, ne? Aber gibt es wohl auch vom Hörensagen. Aber ich fände es fairer zu sagen, komm, wir haben schon einen Deal. Du siehst die Werbung, dafür gibt es den Content für lau. Und der zweite Deal dann in Zukunft, was heißt, du bezahlst monatlich ein Abo. Dafür gibt es aber Premium-Content exklusiv für dich. Und das ist der Deal. Und wir beide schließen nicht zwei Deals oder drei Deals. Du zahlst auch bitte nur einmal, entweder durch Blick auf die Werbung oder durch Abonnement. Aber ich muss dich auch nicht abzocken.
Nee, klar, also das verstehe ich schon, dass du sagst, da gibt es dann ja schon die Werbung
Ist vielleicht
als.
nicht geschäftstüchtig von mir, ja,
Na,
so,
auch
aber.
wieso? Das finde ich total vernünftig, diese Einstellung. Das ist ja auch, was zum Beispiel dann der Unterschied zu Wikipedia ist. Da gibt es halt keine Werbung. So.
Genau, dann ist es ja auch okay.
Genau, dann ist es auch okay. Jetzt könnte man natürlich überlegen, okay, man macht es genauso und lässt die Leute wählen, ne? Entweder, ne, so ein bisschen so wie Spiegel oder sowas auch macht, jo,
Genau.
mit Werbung anzeigen oder was
Das
weiß ich,
Hamburger Modell, ja.
Spenden, irgendwie so, das Hamburger Modell, genau. Und naja, es gibt auch Beispiele, dass beides gut miteinander funktioniert, ne? Also es gibt hier zum Beispiel diesen sehr erfolgreichen Podcast, Geschichten aus der Geschichte, cooler Geschichtspodcast. Und die machen auch beides. Also die machen am Anfang immer einen kleinen Werbespot im Podcast. Und man kann ihn auch spenden. Und dass da viele Leute spenden, das erkennt man daran, dass die am Ende der Folge lesen die immer alle Spender, also die Vornamen aller Spender der letzten Woche vor. Und dann dauert es manchmal echt so minutenlang, sind die da nur die Namen am Vorlesen, jede Woche. Und das zeigt halt, dass es sozusagen auch funktioniert, sowohl Werbung als auch ja, Spender, die gerne das Projekt weiter unterstützen lassen, möchten sozusagen in einem zu vereinen und scheinbar das dann auch irgendwie ganz gut läuft. Aber klar, ich kann auch total verstehen, wenn du sagst, nö, Werbung ist ja schon der eine Deal, den wir haben, reicht. So,
Genau.
tausendprozentig auch
Also
verständlich.
wahrscheinlich könnte ich es dann stärker rechtfertigen, wenn wir die Werbung zurückfahren würden. Also wenn wir sagen, also du sagst, die haben einen Spot vorneweg, wir haben jetzt mehrere Werbeflächen halt bei uns auf der Seite, damit sich das irgendwie rechnet. Und wir haben halt schon fünfstellige Kosten jeden Monat, allein durch die Redakteure und den ganzen Gedöns, der da noch mit dranhängt. Also das ist schon nicht so ganz billig, so eine Seite zu betreiben. Da machen sich ja viele keinen Kopf, dass das alles Geld kostet. Ja, so.
Klar, ja, Hammer.
Und nicht zu knapp, ne? Also das ist schon, da gehen schon ein paar 10.000 € da über den Tresen, ja, so. Und will sagen, ich könnte natürlich die Werbung zurückfahren und dann würde man wahrscheinlich auch wieder rechtfertigen können und sagen, dafür müsst ihr spenden. Aber da machst du dich natürlich auch wieder abhängig davon, was ist, wenn die Spendenmentalität der Menschen abnimmt, spontan. Vielleicht jetzt auch in Corona, ich weiß es nicht, da können wir jetzt drüber mutmaßen, wie war das denn da, ne? Wenn die Leute sagen, oh, ich verliere gerade selber meinen Job, weil Krise, da kann ich nicht auch noch dem Mai sein Geld spenden, im Zweifelsfall verzichte ich halt da drauf. Und auf einmal geht die Spendenzahl zurück, du bist aber total davon abhängig. Schwierig. Also ich glaube, mehrgleisig fahren ist da schon sinnvoll. Und wahrscheinlich ist die, also zumindest in meinem Denken, in meinem Kopf ist im Moment die Variante zu sagen, Werbung, noch ein paar Akademie, ist auch Paid Content, das ein oder andere Angebot vielleicht noch anbieten und dann vor allem Premium-Karrierebibel, Paid Content ist wahrscheinlich eine
Community, ja.
genau, Community ist eine ganz gute Mischung.
Hast du eigentlich frühzeitig mit E-Mail-List-Building angefangen?
Wir hatten
Oder?
einen News, ja, wir haben, boah, wieder so eine Jahreszahlfrage, ich weiß es nicht. Ich glaube, 2016, 2017 haben wir einen Newsletter gemacht. Das war ehrlicherweise ein RSS-Feed-Newsletter. Also de facto war der Newsletter einmal in der Woche mit einem Feed zu den in der vergangenen Woche erschienenen Artikeln. Da waren es auch noch mehr pro Woche. Und irgendwann habe ich den aber abgeschaltet, weil A, du siehst ja dann auch immer die Statistiken, wie viele abonnieren den? Das hatten irgendwie 8.000 Leute abonniert und geöffnet haben es dann aber nur noch 3.000. Ne? So irgendwie, wo du denkst, okay, die kriegen den, aber so richtig kicken tut er die offensichtlich dann doch nicht mehr, die Mehrheit. Und wir sind ja auch überall auf den ganzen Social-Kanälen. Das heißt, wer sozusagen informiert bleiben will über unseren Content, der kann sowieso auf die Startseite gehen. Und da haben wir jetzt auch einen eigenen Suchschlitz drin, wo du gucken kannst nach deinen Themen. Du kannst über Social Media natürlich tollen Content bekommen. Im Moment habe ich hier so eine Liebe nach Instagram und LinkedIn. Das sind so im Moment meine Hauptkanäle. Facebook habe ich irgendwie im Moment gar kein Verhältnis mehr zu. Twitter
Tot.
irgendwie auch nicht mehr. Ja, finde ich auch. Twitter habe ich auch kein Verhältnis mehr so richtig dazu, obwohl wir da noch gigantisch viele Follower haben. Ne? So, und YouTube mache ich halt dadurch, dass ich jetzt hier angefangen habe mit Livestreams und Video, bin ich jetzt automatisch bei YouTube dran. Mache das wahrscheinlich aber nach der reinen Lehre. Ich meine, bin so Dozent in dem Bereich, aber wie sagt man so schön, der Schuss hat die schlechtesten Schuhe. Ne? Mache da im Grunde genommen vieles falsch dann auf YouTube, aber das ist für mich im Moment so ein Kanal. Wir brauchen wahrscheinlich ganz dringend einen richtig guten Social Media Manager demnächst oder einen Videoredakteur oder sowas. Da könnte ich nochmal Leute einstellen. Also hiermit sei die Stellenanzeige offiziell bei Michael Assauer im Kanal publiziert. Bei Interesse bitte melden.
Ja, auf jeden Fall,
Werbeblock
meldet
beendet.
euch.
So, also das ist so eine Richtung, wo ich sage, da sind die Leute ja auch da. Dann haben wir es abgeschaltet 2018.
Ah, okay.
Aber
jetzt kommt's.
Er kommt gerade wieder.
Ah, sehr gut.
Wir haben jetzt eine neue Kampagne aufgesetzt. Mhm. Der Newsletter ist an all die noch bestehenden, die habe ich ja nicht rausgeschmissen. Ich habe den Newsletter einfach nur abgestellt. Das war dann auch angekündigt. Ich habe gesagt, ab nächste Woche kriegt ihr keinen mehr. Ihr könnt es hier noch gerne schnell euch abmelden und so weiter und so fort. Mhm. Ansonsten müsst ihr aber nicht, ihr kriegt es auch nicht mehr. Da kommt jetzt nichts mehr. Mhm. Haben es einfach abgestellt. Und dann haben wir es aber jetzt reaktiviert, haben die Leute eine Mail geschickt und haben gesagt, mhm. Achtung, jetzt kommt wieder was. Wenn ihr es aber nicht mehr haben wollt, ist auch kein Problem. Sofort bitte abstellen. Hier ist der Link, da könnt ihr es direkt abstellen. Das haben ganz wenige gemacht. Und wir hauen jetzt gerade raus in dem Newsletter einen kostenlosen 7-teiligen Bewerbungskurs.
Cool. Mhm.
Also echtes Coaching, aber ja. Per E-Mail, also ein E-Mail-Coaching zur Bewerbung.
Ja, als sehr gut.
Freebie und ja. Werden danach, also es sind wirklich 7 Tage hintereinander, kriegst du jeden Tag diesen Newsletter, ist aber ein Kurs. Ne? Kannst du natürlich auch jederzeit abstellen. Nach 7 Tagen Feierabend.
Nice.
Aber du kriegst über diesen Newsletter, über diesen Verteiler auch immer irgendwelche coolen Deals. Also auch wir haben immer welche Angebote für Services oder sowas, dass wieder ein kostenloses Tool gibt oder vielleicht auch eine super Vergünstigung für irgendwas, eine Kooperation und so weiter. Das werden wir den Leuten darüber mitteilen. Deswegen ist das Wort Newsletter, finde ich, eigentlich
nee, falsch. Klar.
Weil es ist nicht. Ja keine, gut, man kann jetzt sagen, diese tollen neuen Angebote sind auch eine News. Sind sie genau genommen, aber so ein richtig Newsletter im Sinne von tolle neue Artikel wird es nicht werden, sondern eher so ein Aktionsletter vielleicht, müsste man
genau. Das nennen. Ja, also, genau, brauchst du einen coolen Namen noch für, weil Leute haben ja auch einfach keinen Bock auf einen weiteren Newsletter, das kommt ja noch dazu, also ne, damals war das Wort wahrscheinlich noch, ne, als das losging, ja, da war es halt der Newsletter, was gibt's Neues jetzt auf diesem Blog oder so, dann, aber heutzutage Newsletter ist ja schon, sozusagen das klingt ja schon nach Spam und keinen Bock drauf, so, weißt
genau.
Du?
Genau, ja, genau, aber jetzt kommt halt wirklich was und das kann man halt freiwillig abonnieren. Noch ist das auf der Start, also noch kann man sich dafür nicht anmelden. Mhm. Bislang bekamen das nur die vorhandenen Abonnenten, die haben es schon mal bekommen jetzt. Mhm. Und jetzt demnächst rollen wir das aus bei uns auf der Seite. Irgendwann dann am Ende wird dieser Newsletter-Blog kommen, den man dann, abonnieren kann.
Ja.
Und dann kriegst du halt sozusagen den E-Mail-Kurs und danach Sonderangebote, Specials und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich natürlich auch vorneweg einen Hinweis, wenn es dann das Premium-Angebot gibt oder wenn es einen neuen Kurs gibt in der Akademie oder sowas. Da wird es dann wahrscheinlich schon über den Newsletter auch die ein oder anderen Rabatte geben, Rabattcodes, also schon so ein paar Goodies. Ist ja auch eine Form von Community, ne?
Auf jeden Fall, ne? Also die ganzen Online-Marketeers würden halt ja jetzt wieder sagen, das Gold liegt in der E-Mail-Liste und so ist es halt auch einfach.
Ja.
Und gerade wenn du jetzt hier das Thema Community-Aufbau, die Akademie, die Kurse, Karrierebibel Premium etc. pp., dann wirst du das halt zu wahrscheinlich über 90% aus der E-Mail-Liste heraus verkaufen, ne? Mhm. Also das ist jetzt zumindest auch so meine Erfahrung. Ich mache das ja ein bisschen ähnlich dann auch mit den Machen-Trainings und so. Und vorne heraus ist es ja eigentlich ein sehr ähnliches Prinzip über richtig geilen, wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Content übers Magazin online, also übers Online-Magazin oder über einen Podcast oder über die anderen Kanäle melden die Leute sich dann halt irgendwann. Bei mir heißt das Ding halt Hacksletter, weil es jede Woche drei direkt umsetzbare Hacks gibt. Und da melden die sich dann für an und dann mache ich sie natürlich über diesen E-Mail-Verteiler auch aufmerksam auf zum Beispiel die Trainingsprodukte und alles andere, was es dann noch so an Produkten rund um dieses ganze Machen-Universum so gibt. Und am Ende verkauft man wirklich, also ich zumindest in meinem Fall, so kriege ich es halt auch von den ganzen anderen Online-Marketeers so mit, 90-100% verkaufst du halt aus den E-Mails heraus. Und deshalb, daher kommt halt dann auch dieses Wording mit dem Gold in der E-Mail-Liste. Ja, und dementsprechend glaube ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das halt für dich dann auch auf jeden Fall key sein wird, da diesen E-Mail-Verteiler wieder aufzubauen.
Ich bin in einer Luxussituation, ne? Das muss man immer dazu sagen. Ich sage das nicht so, weil ich, das klingt latent unbescheiden, aber ich bin halt über den Erfolg der vergangenen Jahre und auch frühere Jobs und so weiter, ich muss nicht mehr verkaufen, um es mal so zu sagen. Ja, also das ist, also ich, mein
Vermögen. Du willst ja Menschen dabei helfen, oder? Mit der Akademie und den Trainings und so, die du da baust.
Immer am meisten können in Ruhestand gehen. Ich sage auf keinen Fall, das wäre mein Tod. Also bei mir wird es mit Sicherheit eher ein Unruhestand werden. Ja, und klar hat man hier und da noch ein paar Träume, noch ein paar Ideen, was ich mir noch vorstellen kann, was ich anstrebe. Aber ich muss den Leuten glücklicherweise nichts mehr verkaufen. Ja, so.
Aber du darfst ihnen helfen und kannst du halt ja und natürlich das, durch das solche Produkte wie die Akademie.
Aber du sagst es, das ist das eigentliche Privileg. Ich muss ihnen glücklicherweise nichts verkaufen, aber ich darf ihnen helfen. Und es gibt natürlich Leute, die dann trotzdem motzig sind oder sowas und sagen, ist alles scheiße, sag ich, ist okay, ist ja deine Entscheidung. Ne? Also bitte, wenn du es nicht gut findest, lass es. Ist ja nur ein Angebot. Ja, klick halt weg. Das ist ja nicht schlimm. Ja, so, aber ich darf anderen Leuten helfen und das freut mich. Ja, also die Zeit, sich dann zu nehmen, das finde ich schon gut. Das Einzige, das sage ich aber auch an der Stelle, das merkst du natürlich auch, das merkt jeder Helfer, auch jeder, der am Helfersyndrom hat. Es gibt natürlich auch diejenigen, denen du die Hand reichst und die den Arm rausreißen. Ne? So, die triffst du natürlich auch. Und da setze ich dann natürlich schon auch Grenzen, wo ich sage, das geht jetzt zu weit. Ne? So, da muss man dann auch aufpassen, dass man nicht ausgenutzt wird auf der anderen Seite.
Was ich aber auch feststelle, also ich meine, ich merke das ja auch, ich kriege jeden Tag bestimmt, und das wird ja wahrscheinlich ähnlich gehen, wahrscheinlich nochmal potenziert, kriege ich wahrscheinlich, sagen wir mal, 5 bis 10 Messages pro Tag, vor allen Dingen auf LinkedIn oder per E-Mail, wo halt Leute sagen, ey Michael, ich würde mal gerne mit dir telefonieren, können wir mal quatschen, Und ja, genau. das ist grundsätzlich freut mich das ja und ehrt mich ja auch in gewisser Weise, dass die Leute halt ja dann irgendwie Bock haben, irgendwie meinen Senf irgendwie, meine Two Cents zu ihrem Thema zu hören.
Ja, klar.
Nur, woran die natürlich nicht denken, dass da eben auch am selben Tag noch 4 andere Leute dieselbe Anfrage stellen und dass das natürlich einfach null leistbar ist, so, ne? Deshalb merken die das dann, glaube ich, auch oft nicht, wenn wir das Gefühl haben, dass sie vielleicht sozusagen den ganzen Arm reißen, so, weißt du, das, also so aus deren Sicht, glaube ich, verstehe ich das gar nicht.
Auf diesen Anruf, genau. Ne, so, ich habe genug zu tun und du ja auch irgendwie. Also mein Tag hat immer noch 10 Stunden, 12 Stunden manchmal. Und es ist nicht so, dass ich in diesen 12 Stunden nur Bier trinke, Kölsch, und mir denke, ach, dann ruft mal wieder einer an. Ach super, jetzt endlich kann mal einer. Ne, so ist es ja nicht. Ne? Also wir machen Konferenzen mit meinen Mitarbeitern. Ich suche nach Themen, ich schreibe selber noch Artikel, weil ich das total gerne mache. Ich versuche neue Projekte, ne? Akademie, Karrierebibel, Premium auszulegen, du musst ja auch erstmal einen Start bringen, da hast du genug zu tun. Und nebenbei kriegst du diverse Mails und Anfragen, haben sie mal Zeit, können wir mal telefonieren, ich würde mich so gerne mit ihnen austauschen. Da habe ich mittlerweile auch einen Filter vorgesetzt, habe ich gesagt, bitte, also auch bei Kooperationsanfragen, sagen Sie noch ganz kurz in 5 Sätzen, was genau wollen Sie von mir? Und was genau habe ich davon? Also bei einer Anfrage kannst du mir helfen natürlich nicht. Da ist mir klar, dass ich nichts davon habe, außer helfen zu dürfen. Also nun zu dürfen, das ist dann auch okay, wenn es im Rahmen der Zeit ist, mache ich das dann auch gerne mal. Aber bei Kooperationsanfragen, dann sage ich natürlich immer, okay, Kooperation ist ja ein großes Wort, aber normalerweise beruht ja eine echte Kooperation auf Gegenseitigkeit. Also will ich sehen, welche Gedanken hast du dir gemacht, wie das mir nutzt? Denn daran kannst du erkennen, ob einer nur nehmen will oder ob einer auch sich Gedanken macht, wie er geben kann. Also wenn ich andere Leute anfrage für eine Kooperation, habe ich mir immer Gedanken gemacht vorher, was diejenigen davon haben, weil damit kriege ich sie im Endeffekt ja dann auch für die Kooperation. Aber so viele Anfragen, die kriegst du wahrscheinlich auch, die wollen nur haben. Und zwar bei uns ist es halt Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit, Reichweite, klar. Wir sind halt so eine Brand. Mir ist völlig klar, was die von uns wollen, aber keiner macht sich dazu Gedanken, was wir im Gegenzug davon haben können. Und dann denke ich mir, schreib's in 5 Sätzen raus und das ist so ein natürlicher Filter. Entweder reagieren die schon auf diese Rückfrage pisst, denke ich mir, man hat sowieso keinen Zweck gehabt. Oder sie reagieren gar nicht mehr, auch gut. Oder es kommt was und du denkst, so null Gedanken gemacht, dann weiß ich auch Bescheid. Ne? So, das ist irgendwie, das ist aber ein schöner Filter, habe ich gemerkt. Wenn du einfach sagst, sag mir mal in 5 Sätzen, fass es zusammen und zwar nicht so eine Latte, weil das kostet mich auch wieder nur Lebenszeit. Mach dir die Mühe, das auf den Punkt zu bringen.
Ja, ist gut.
Und zu sagen, und ich, auch das ist ein Satz, den ich mir irgendwann, ich glaube, von Jack Welch geschnappt habe, so nach dem Motto, wenn du es nicht in 5 Sätzen komprimieren kannst, dann hast du auch nichts. Also richtig geiles Angebot musst du nicht totquatschen, den anderen. Also viele Angebote, wenn sie dir am Telefon irgendwie bei einem erzählen wollen, so super Schnäppchen, jetzt, die quatschen dich nur tot. Ich denke mir, in Wahrheit ist es ein scheiß Angebot. Du versuchst mich kaputt und wund zu watschen, bis ich sage so, ja, ist ja gut, ich kaufe es schon, aber Hauptsache es hört auf, so ungefähr. Ja,
verstehe.
Wenn du was wirklich Gutes hast, kannst du in 5 Sätzen sagen, überzeugt mich sofort, weil es gut ist. Preis das stimmt, Leistung stimmt, es ist mega, kaufe ich, will ich haben. Ja, so.
Da brauchst du keine Sätze für. Das Schöne ist, wenn du damit antwortest, so im Sinne von, ey, sag mir doch mal ganz kurz hier irgendwie in 5 Bullets oder in 5 Sätzen, so, was ist für dich drin und what's in it for me? Das ist ja immer so die Frage dahinter, ne? What's in it for me? Allein damit hast du auch schon wieder geholfen und Wissen vermittelt, weil wie du damit diesen Leuten hilfst, nämlich überhaupt erstmal in diese Perspektive reinzudenken. Und das werden sie wahrscheinlich später dann in ihrem Leben, also auch hier wieder Hashtag Karriere etc., Berufserfolg und so weiter,
vielleicht
werden sie das dann hoffentlich auch beachten und anwenden
vielleicht
können.
Vielleicht. Also sagen wir mal so, ich bin nicht so naiv zu glauben, dass jeder daraus sofort ein Learning hat. Manchmal, habe ich auch schon erlebt, hassen sie dich zuerst, weil du es ihnen schwer gemacht hast und weil du total arrogant rüberkommst, habe ich auch schon erlebt. Hast du da, so läuft das, was soll das denn jetzt? Ne, so ungefähr, ne? Ich will doch nur mit ihnen reden. Ich denke mir so, okay, ganz, ganz falscher Fuß jetzt irgendwie. Ne? So, aber vielleicht mal in einem Jahr, wenn er drüber nachdenkt oder so, sagt er, eigentlich war der Gedanke ja gar nicht so verkehrt oder sowas, aber habe ich auch schon erlebt. Ne? So, also muss man damit umgehen können. Also habe ich mir jetzt in den letzten Jahren aber auch angeeignet, habe hier so Hornhaut im Nacken, ja, so irgendwie von den ganzen Schlägen früher vom Chefredakteur.
Ja, sehr gut. Aufgeschlagen hat. Da herrschte noch Zucht und Ordnung damals da, oder? Bei der Zeitung.
Ja. Also ich kann sagen, er wird mich dafür nicht mehr feuern können, aber früher Stefan Baron, mein erster Chefredakteur bei der Wirtschaftswoche, war Chefredakteur alter Schule. Also es gab eigentlich ganz oben Gott und darunter Stefan Baron, aber ziemlich direkt darunter. Ja, so. Und in der Redaktion, also sein Wort war Gesetz. Ja. Und der hat aber auch manchmal einen Ton dran gehabt. Der hat uns manchmal an Manuskripte dran geschrieben, wenn wir die abgegeben haben. So eine Pisse drucken wir mit. Ja? Oder so eine Scheiße will ich nie wieder lesen. Ron. Ja, Ron war sein Kürzel für Baron. Okay. Deswegen haben wir ihn dann im internen Jargon, das glaube ich, darf man heute sagen, haben wir ihn manchmal Sauron genannt. Ne? So ein Ring, sie alle zu knechten, aus der Herr der Ringe. Also der war schon ein harter Chef. Aber er war brillant. Das muss man also bei aller Seite, also wenn man auch sagen kann.
Das ist toll, da muss ich jetzt nochmal kurz sagen. Warum war er, weil das ist jetzt echt spannend, hier geht es ja auch öfters mal ein bisschen ums Thema Führung und so. Also warum war er brillant gleichzeitig? Was hat ihn brillant gemacht?
Er hatte ein Gespür für Themen und konnte Themen drehen. Also es gibt ja immer eine Nachrichtenkonferenz jeden Morgen und dann gab es eine Magazinkonferenz bei uns am Freitag, wo wir das nächste Magazin geplant haben. Und die Aufgabe der Ressortleiter besteht, muss man sich vorstellen, großer Meetingraum, an der Spitze sitzt der Chefredakteur, daneben seine Stellvertreter, wie so ein Trifolium, Henker, die Richter und drumherum sitzen in der ersten Reihe am Tisch die Ressortleiter, in den hinteren Rängen die Redakteure. Und dann geht das reihum und die Ressortleiter müssen dem Chefredakteur oder der Chefredaktion die Themen der nächsten Woche verkaufen. Also ich sage dann, was ich nächste Woche schreibt der Jochen May einen Aufmacher zum Thema, wie mache ich Karriere in 3 Tagen? Ja, oder wie kann man mit einem Online-Blog Geld verdienen oder sowas? Mega Thema. Und dann mussten wir ihm erklären, warum ist das ein Thema? Warum wollen die Leute es gerade lesen? Was ist die These? Was lernt der Leser? Warum ist das wichtig? Warum ist das gut? Warum würden im Zweifelsfall die Leute wegen dieser Geschichte das Heft kaufen? Der Chefredakteur hat die Aufgabe eigentlich, das Ding auseinanderzunehmen. Und das machen die anderen Ressortleiter aber auch. Also das ist eben an der Stelle, ist das ein fairer Betrieb, aber auch knallhart. Also deswegen sagen so viele, Medienwelt ist ein Haifischbecken. Du sitzt da als Ressortleiter, verkaufst das, musst es verteidigen. Dein Redakteur, der im Zweifelsfall die Geschichte schreibt, sitzt natürlich daneben. Der kann auch noch ein bisschen tiefer dazu erzählen. Er hat es ja schon anrecherchiert. Vielleicht auch schon zu Ende recherchiert. Das ist der Worst Case. Und dann schließt es der Chefredakteur ab, ne, und sagt, dreht die Geschichte, hinterfragt die dreimal, sagt, die These ist nicht haltbar, totaler Schrott, nehmen wir nicht. Ne? Ja. Haben sie eine Alternative. Und das ist bitter, weil du hast halt eine Strecke, die musst du füllen, keine Ahnung, 10 Seiten im Heft. Und das war dein Aufmacher, der hätte 6 Seiten haben sollen, der Chefredakteur. Und die anderen schießen es dir weg, auch die anderen Ressortleiter. Und dann sagen, Schrottgeschichte, wir brauchen einen neuen Aufmacher. Was haben sie denn sonst noch im Angebot? Und dann zauberst du aus dem Hut und dann schießt dir die zweite Geschichte auch noch ab. Dummerweise erscheint das Heft aber trotzdem nächste Woche und du musst jetzt 10 Seiten füllen, ja? Und hast erstmal nichts mehr, ne? So, da bist du blank. Sieht A nicht gut aus, darf dir auch nicht so häufig passieren. Dann bist du weg vom Fenster, aber du musst halt dann ein Team generieren. Und der war brillant beim Finden von Geschichten, beim Drehen von Geschichten, beim Verkaufen von Geschichten. Also ich bin manchmal auch eingestiegen mit einer guten Story. Die hat er auch gekauft, die fand er gut. hat aber dabei noch entwickelt, warum machen wir es eigentlich nicht so und so, dann wird eine richtig gute Geschichte.
Naja, okay, sagen, verstehe.
Hat er recht gehabt, hat er recht gehabt.
Ja, okay, also
er hat gut. Aus manches Mal aus dem Aufmacher von uns, hat er eine Titelgeschichte gezaubert, wo du sagst, yo, so wenn wir es drehen, wird das ein richtig großes Thema. Ich habe es eigentlich viel zu klein gedacht. Also
ja, okay.
Da habe ich viel gelernt von ihm und auch so war er halt wirklich, der hatte immer einen Riecher für gute Themen, hat auch gute Themen gesetzt und so. Also war ein brillanter Journalist als Führungskraft Medium.
Okay, ja, spannend. Spannend, okay, super spannend. Mal
aber
so
ein Einblick in diese alte. In der Medienbranche ist es häufig so. Die Leute werden befördert und kommen an die Spitze von Medien, weil sie brillante Journalisten sind, weil sie wirklich gute Medienblattmacher sind.
Ja.
Aber Führungsverhalten wird da praktisch nicht geschult. Jedenfalls in der Vergangenheit war es so. Und verstehe. Deswegen hast du früher schon auch viele auf Deutsch gesagt, Profilneurosen und Tyrannen in der Medienbranche ganz, ganz oben gehabt. Es gibt einen, den Namen nenne ich jetzt nicht, einen echten Tyrannen, der ist auch mehrfach gefeuert worden, Chefredakteur, also einer der best abgefundenen Chefredakteure in der Medienlandschaft.
Ja.
Und der ist zum Beispiel mal von einem großen Magazin zum anderen Magazin gegangen und traf dann einen seiner Leute, die ja schon beim letzten Mal gefeuert hatte und sah ihn nur, die mochten sich auch nicht und hat ihn nur kurz angeguckt und hat gesagt, habe ich sie nicht schon beim Punkt gefeuert? Und er meinte das genauso, wie er es subtil gesagt hat. Also er wusste genau, der Redakteur, er kann jetzt gleich eine Schleife über die Personalabteilung drehen, seine Papiere nehmen und sich schon mal über die Abfindung unterhalten. Der war wieder raus. Ja? Also das war knallhart.
Okay, ja, spannend. Ey, das finde ich echt super spannend, so diese alte Verlagswelt mal so ein bisschen kennenzulernen. Also Hammer.
Groß geworden. Ich vermisse es nicht wirklich. Ich bin froh, dass ich heute selbstständig bin, aber es war eine gute Schule.
Aber so cool, dass du jetzt sozusagen diese beiden Welten kennst, also so die alte Verlagspublikationswelt und auch all das, was durchs Internet dadurch ja jetzt im Prinzip demokratisiert wurde. Im Prinzip kann heute jeder Journalist sein. Und so weiter und so fort. Also Hammer, da könnte man jetzt wieder stundenlang. Können wir uns nochmal beim Kölsch in Ruhe drüber unterhalten?
Absolut. Sache, diese Blogs haben diese Medienlandschaft digital verändert. Dann kam später Social Media dazu. Also als Blogs gab es Social Media noch gar nicht. Ne?
Ja.
Dann kam dann irgendwann, glaube ich, Twitter waren die ersten und dann kam dann irgendwann Facebook dazu und mittlerweile gibt es ja ganz, ganz viele von diesen Plattformen. Das war schon eine spannende Zeit und natürlich hat es die Medienlandschaft brutal verändert. Und ich behaupte, da wird sich noch mehr verändern. Die nächste Branche, die es, das ist jetzt meine steile These, die nächste Branche, die es knallhart treffen wird, ist die Fernsehbranche.
Klar. Ja.
Das fängt jetzt an mit Streaming, also Netflix und so weiter und so fort. Wir gucken ja gar nicht mehr um 20.15 Uhr unsere Filme, sondern dann, wenn wir Lust haben, weil wir jetzt streamen können. Aber YouTube und Co. haben es vorgemacht. Und wir beide machen es eigentlich auch gerade vor, wie viele andere natürlich auch. Eigentlich produzieren wir gerade TV.
Auf jeden
Fall. Eigentlich ein langweiliges Format, nicht wegen uns beiden. Wir sind natürlich super, klar. Aber eigentlich ein langweiliges Format, weil nur zwei Leute die ganze Zeit quatschen.
Ja.
So Talkshows gibt es natürlich auch im Fernsehen, logischerweise. Ja. Aber da kommt mehr und ich prophezeie dir, dass es demnächst Sparten-TV geben wird.
Ja.
Also und Leute, die gute Medienmacher sind, ob auf LinkedIn oder auf ihren eigenen Plattformen, also sag mal Karrierebibel TV, so nennen wir das jetzt spaßenshalber ja auch schon, wenn ich Videos mache, aber man stelle sich vor, einen eigenen Spartensender zu Beruf und Erfolg zu machen, also nur dafür einen Fernsehsender, da sagen heute, ich habe schon mit großen Fernsehleuten gesprochen, ich kenne mich in der Medienbranche ein bisschen aus, sie sagen, oh, das kann man nicht refinanzieren. Also gibt es keine Werbung und so weiter, kannst du nicht bezahlen.
Weil die das halt in den alten Terms denken.
Und ich sage doch, dass das geht.
Klar.
Und ich glaube, das wird kommen. Und das gibt es dann, jetzt immer wieder bei den sieben, ne? Ich kann gut rechnen. Ja. Ne? Bei den sieben großen Lebensbereichen, da einzelne Spartensender hochzuziehen, TV zu machen, mit einfachsten hier Mikrofon, tolle Kamera, super Bild, Studios, es gibt so viele Coaches, die sich jetzt Studios schon gebaut haben, ja, wo du irgendwie dann über Zoom 100 Leute einschaltest oder sowas. Das ist heute überhaupt kein Problem mehr bei YouTube, wenn ich live sende. Also, ne, was du jetzt machst, kann ich ja auch mittlerweile einen Knopfdruck bei mir und ich sende auf LinkedIn, Facebook, YouTube live. Wenn ich noch mein Handy anmache, bin ich bei Instagram auch noch parallel. Das ist TV.
klar.
De facto ist das Fernsehen. Wenn du dann noch ein gutes Format baust, ein Sendekonzept, machen wir auch nächstes Jahr. Also wir werden nächstes Jahr anfangen, regelmäßige Sendungen zu machen. Mit richtigen Konzepten auch dahinter über unsere Kanäle, weil wir da eben auch schon Reichweite haben. Ich sag dir, das wird in den nächsten Jahren mehr werden und dann erleben wir eine Revolution des Fernsehens.
Ja, das siehst du. Und dann kommt halt natürlich noch dazu, dieser Trend hin zum Snackable Content. Also erstens ist jeder Produzent. Zweitens, der Content soll immer mehr snackable sein. Also, ne, das sagen wir mal, alle, die irgendwie ja, grob unter 30 bis 40 sind, so, die hängen halt heute schon abends mehr auf YouTube rum und gucken sich da Sachen an. Und erst recht auf solchen Dingern jetzt auch die vielleicht noch einen Tick jüngeren auf TikTok etc., wo es halt Twitch. Auch richtig, richtig gute Creator gibt. Ne? Also ich hänge auch manchmal abends, manchmal versinke ich eine Stunde oder anderthalb in TikTok, weil ich mir da ein Ding am nächsten reinziehe und das geht ja immer nur eine Minute oder zwei so ein Video. Und da sind teilweise halt richtig, 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 richtig gute Creator dabei, die da richtig geilen Content raushauen. Also das ist jetzt hier nicht nur rumgezappelt und tanzen und hier und da und hin und, sondern da gibt es halt richtig guten Content halt komprimiert auf die paar Sekunden. Genau. Und ja, und das ist eine riesen halt Konkurrenz natürlich zum Fernsehen.
Klar, der ist halt nicht tief, das bedauere ich. Ich stand ja auch mal vor der Weiche, werde ich Printer oder wäre ich Fernsehmann? Also ich habe ja mal fürs Fernsehen gearbeitet, RTL, eine ganze Weile lang, hinter der Kamera, also nicht vor der Kamera. Pardon. Habe das auch sehr genossen und stand sogar, ich habe alle Mediengattungen durch. Ne? Ich habe Boulevard gemacht, ich habe Magazin gemacht, Tageszeitungen und so weiter und so fort. Ich habe auch mal Radio gemacht. Also wirklich war Fotograf 4-5 Jahre lang, also wirklich alles mal durchprobiert und stand dann immer vor der Weiche, mache ich jetzt das oder mache ich das? Und ich stand auch mal vor der Weiche, mache ich Fernsehen oder mache ich Print? Ja. Was mich beim Fernsehen immer so ein bisschen gestört hat, war das Problem, hast du keine Bilder, hast du keine Geschichte. Und beim Radio kannst du ja noch eher die Geschichte erzählen, weil dann hast du Kopfkino, das geht noch eher beim Radio. Und beim Print geht es sogar noch besser. Kannst du mit Illustrationen, Bildern die Geschichte trotzdem erzählen. Du bist überhaupt nicht auf weitere Medien angewiesen. Ja. Deswegen bin ich dann am Ende Printer geworden und habe mich sozusagen fürs Schreiben entschieden.
Ja,
jetzt kehre ich inzwischen wieder zurück zu meinen Ursprüngen sind es nicht wahr, habe als Printer auch angefangen, parallel zum Zivildienst habe ich auch schon geschrieben. Aber jetzt mache ich wieder mehr Fernsehen, weil ich immer auch Spaß daran hatte, diesmal vor der Kamera. Und ich glaube, dass wir eben in der Tat da mehr sehen werden, weil jetzt diese Talk-Videos gucken sich die Leute halt auch an. Und wenn du, so wie wir jetzt, glaube ich, schon über eine Stunde reden, kriegst du halt auch richtig viel transportiert. Das bedauere ich bei TikTok und Instagram schon. Das ist zwar kurzfristig sehr komprimiert, aber es ist nicht tief. Also bestimmte Themen, auch Bewerbung, Karriere, kannst du natürlich so ein Häppchen, den Snack, den Chip zum Knabbern, den kann ich dir natürlich auf 30 Sekunden runterstrippen. Auch vielleicht auf 1,30. Ne? Beim Fernsehen, den Satz kennst du vielleicht. Klassischer Satz beim Fernsehen, ist der Redakteur auch noch so fleißig, der Beitrag bleibt 1,30, also eine Minute 30 Sekunden. Bei der Tagesschau ist das so, kannst du mal stoppen. Kein Beitrag bei der Tagesschau ist länger als 1,30. Ist der längste mögliche Beitrag. Und in 1,30 kannst du unglaublich viel Informationen unterbringen. Ja? Aber bei bestimmten Themen dann auch wieder nicht so viel. Es ist halt nur die Nachricht, die News.
Ja, ja.
Paar Hintergründe, paar O-Töne, that's it. Dann sind die 1,30 um. Also mehr kriegst du einfach nicht rein.
Ja.
Und dann muss ich sagen, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, ein bisschen mehr talken kann mit den Leuten, auch dann wird es deeper. Dann kriegst du wirklich ein gutes Gespräch und dann wird es auch für die Zuschauer informativer. Dann ist es nicht nur snackable Content, sondern wirklich Substanz auch dabei. Die vermisse ich bei Insta und TikTok tatsächlich sehr stark.
Verstanden. Alright. Du, jetzt hier, also wir könnten stundenlang, wie gesagt, hier drüber weiter, dann machen wir irgendwann nochmal.
Ich müsste jetzt so langsam mal was trinken. Ich merke, meine Stimme wird trocken.
Ja. Willst du, also wir 5 Minütchen schaffst du noch oder kurz was trinken?
Locker, up to you. Locker. Ja, up to you. Ich huste dann halt immer mehr.
Ja, ist okay. Ist ja Reality-Format hier, das ist ja auch das Schöne.
Genau, ist ja live, ist ja alles authentisch und echt.
Genau. Sag uns doch nur noch mal ganz kurz, Wie sieht das heute bei dir aus? Also wie bist du operativ drin? Bist du jetzt auch, läuft das alles noch bei dir über den Tisch? Wie sehen so die Prozesse? Nur einmal so nur ganz kurz, dass du einen kleinen Einblick bekommen. Wie sieht so ein Tag vom Jochen Mayr aus? Wie tief bist du wirklich noch so in den Operations, in der Produktion, bei allem, bei Karrierebibel so drin? Oder also macht das hauptsächlich dein Team?
Genau, also immer noch tief. Aber natürlich habe ich, dadurch, dass ich ein Team habe, halt auch Mitarbeiter habe, kann ich auch vieles delegieren. Das ist natürlich auch ein Luxus in gewisser Weise. Aber was ich immer noch mache, wir telefonieren oder skypen, beziehungsweise Skype ist es gar nicht mehr, Google Meet oder Zoom oder sowas, oder telefonieren halt jeden Morgen.
Ja.
Sprechen den Teamplan durch. Wir haben immer noch ein gemeinsames Google-Dokument, wo wir halt dann kollaborativ dran arbeiten, Themen setzen, Themen besprechen.
Ja.
Wer macht was in der kommenden Woche oder an diesem Tag und so weiter, besprechen Themen auch mal durch. Das habe ich halt gelernt. Ne? Auch ist schon ganz gut, wenn man sich über Themen austauscht, Gedanken dazu austauscht. Da kommt man oft auf bessere Geschichten.
Ja.
Zwei Köpfe denken halt einfach mehr als einer.
Ja.
Das mache ich schon jeden Morgen. Und dann je nachdem. Also mein Tag ist eigentlich immer anders. Ne? Also ich habe ganz, ganz viele...
Das heißt, guckst du dann morgens dir konkret Artikel an, um die es geht, konkret Ideen und so, auch gehst du dann wirklich mit den Leuten durch, wie bauen wir jetzt so einen Artikel thematisch auf und
ja,
so?
Ja, also nicht im Detail, aber im Groben sprechen wir drüber, ja. Das mache ich schon, das dauert eine Stunde, dann sind wir da durch, ne, gemeinsam. Ja. Das machen wir jeden Morgen. Ich habe vorher meine Runde schon gedreht, also ich stehe auf zwischen 6 und 7 und drehe dann schon meine Nachrichtenrunde. Ich bin halt... Nachrichten-Junkie. Also bei mir läuft morgens das Morgenmagazin, ARD und ZDF. Ich gucke die total gerne. Die laufen bei mir parallel und dann gucke ich schon hier auf dem Handy Nachrichten, E-Mails, check das alles durch, was ist in der Welt passiert, meine RSS-Feeds. Eine tolle Technologie, die sich nie durchgesetzt hat, die ich aber liebe.
Außer bei Podcasts.
Ja, also ich gucke das total gerne, ja, so und schaue alles durch und bringe es auf den aktuellen Stand, was ist so an neuen Themen da. Das teile ich dann auch mit meinen Kollegen. Die haben vielleicht auch irgendwo was aufgeschnappt. Dann diskutieren wir, wie gesagt, dann ist so sind die ersten 2 Stunden des Tages vielleicht auch schon rum. Dann, wie gesagt, gibt häufig viele Calls, viele Mails, viele Leute schreiben mich an. Es gibt, klingt jetzt auch wieder so unbescheiden, viele Anfragen. Gestern habe ich mit dem Bayerischen Rundfunk gesprochen. Heute habe ich eine Sendung gemacht mit dem Benjamin Jaksch heute Morgen auch auf LinkedIn. Jetzt spreche ich mit dir. Morgen habe ich wieder eine andere Interviewanfrage. Ne? Also das ist so, also ich habe in der Woche in der Regel 3 Radio-Interviews und dann noch irgendwie 1, 2 Print-Interviews, manchmal ist die DPA noch dabei. Also da bist du irgendwie immer irgendwie in den Medien unterwegs. Ja. Ich schreibe total gerne. Also ich will schon auch, damit ich da nicht rauskomme. Das ist tatsächlich wie so ein Muskel, den man trainieren muss.
Das stimmt.
Ich schreibe also in der Woche bestimmt an 3, 4, 5 Artikeln, auch selber noch rum, leg da Hand an. Die Erkenntnisse, die ich halt auch gewinne irgendwo, die setze ich dann direkt um, optimiere, mache. Also da tue ich dann halt auch schon ganz, ganz viel dran. Ja, und dann gibt's halt immer wieder so auch die Auszeiten, die ich mir nehme. Ich lese gerne selber Bücher, Blogs, andere Artikel, schaue mir Videos auf YouTube an irgendwie. Und dann setze ich mich hin bei einer Tasse Kaffee, manchmal auch bei einem Glas Wein und fange an nachzudenken. Was habe ich denn daraus gelernt? Was könnte man davon umsetzen? Was ist vielleicht auch ein neuer Trend? Worauf muss man achten? Und du diskutierst halt auch. Also ich diskutiere halt auch mit meinen Masterminds, wenn du so willst. Also es gibt ja nicht nur Leute, mit denen ich telefoniere, weil die was von mir wissen wollen, denen ich gerne weiterhelfe, sondern ich diskutiere halt auch gerne mit Kollegen, mit Leuten, die mir vielleicht auch voraus sind, fachlich, intellektuell. Finde ich super spannend, weil nur daran kann ich wachsen. Ja, also wenn ich selber weitergebe, mache ich das gerne, aber ich selber kann daran nicht wirklich wachsen. Ja, also ich helfe anderen gerne beim Wachsen, aber ich muss ja auch was für meinen Kopf tun. Deswegen liebe ich es natürlich auch, mich mit Leuten zu unterhalten, wo ich den Eindruck habe, von denen kann ich noch was lernen. Die sind mir voraus. Intellektuell, unternehmerisch, wie auch immer. Die sind schlauer, die wissen mehr, die machen es richtiger als ich und dann denkst du drüber nach. Und da brauchst du halt auch mal ein paar Stunden Auszeit, wo du dich hinsetzt und drüber nachdenkst. Und ganz nebenbei bin ich noch Familienvater, verheiratet, glücklich seit über 30 Jahren und muss mich halt auch mal mit meiner Frau unterhalten. Will ich übrigens auch. Immer noch.
Ja, cool. Cool. Ja, das ist die klassische, so diese Drittelregel, die es da so gibt. Ne? Also umgib dich irgendwie ein Drittel der Zeit mit Menschen, denen du weiterhelfen kannst. Ein Drittel der Zeit irgendwie mit Menschen, die vielleicht so, ja, sagen wir mal, auf einem ähnlichen Level ähnliche Interessen haben wie du, mit denen du sozusagen dann Dinge gemeinsam erleben kannst. Und ein Drittel der Zeit mit Menschen, die die halt schon deutlich weiter sind als du, wo du der absolut Dümmste im Raum bist, um halt dich selbst persönlich weiterzuentwickeln.
Genau. Ja. Also es ist dann halt schwierig, diese Leute zu finden. Das ist auch nicht immer leicht, weil die haben dasselbe Problem, was ich wiederum mit den Leuten habe, denen ich dann helfe. Sagen dann halt auch so, was will ich jetzt mit dem Mai? Der ist so weit hinter mir. Die dann davon zu überzeugen, dass sie sich sozusagen an die Hand nehmen und Mentoring für dich machen, selbes Spiel. Ne? Also das, was anderes
in it for them?
Geht mir dann genauso mit denen. Ne? So.
Genau.
What's da hat die Welt dann auch nicht auf mich gewartet.
Nee, ganz genau. Ja, cool. Alright, Jochen, hier, jetzt haben wir noch dein neues Projekt Herbstlust, das können wir ja schon mal kurz, da müssen wir ja gar nicht mehr zu tief drauf eingehen. Auf jeden Fall hast du mir
gar nicht drüber.
Da sprechen wir gar nicht drüber. Das hat er mir gerade schon ein kleines bisschen angeteasert, aber da können wir ein anderer Mal drüber sprechen.
Da sprechen wir ein anderer Mal drüber, genau.
Genau, Jochens gegebenenfalls zukünftiges Projekt.
Genau.
Ja, und ansonsten, wenn man jetzt mehr über dich erfahren will, wo findet man dich am besten? Natürlich sowieso Karrierebibel ist logisch und ansonsten LinkedIn auch wahrscheinlich, nehme ich an.
LinkedIn, Instagram. Also das sind im Moment meine präferierten Social-Media-Kanäle. Mhm. Instagram sogar noch einen Tacken mehr. Das liegt wahrscheinlich aber daran, dass ich halt sozusagen irgendwann mal von diesem Laptop-Computer wegkommen will. Mhm. Und dann bin ich irgendwie gefühlt lieber auf Instagram mit dem Smartphone so Second Screen-mäßig unterwegs, ne, als auf LinkedIn. Frag mich nicht, wieso. Also wenn jetzt hier Leute von LinkedIn zuhören und sagen, wieso das? Wir haben noch so eine tolle App. Ja, die ist toll, aber irgendwie irgendwie fühle ich mich intuitiv. Also ich müsste es mal analysieren, setze mich gerne mal mit LinkedIn-Leuten zusammen. Ja, so überhaupt kein Problem mal drüber sprechen. Aber vielleicht liegt es auch daran, ne? Früher mal die Fotografie-Leidenschaft und es ist ja immer noch sehr bildlastig natürlich auf Instagram. Klar. Vielleicht liegt es daran, ja.
Darfst ja nicht vergessen, die Insta-Leute bauen ihr Produkt ja nativ mobil. Das heißt, da ist ja alles darauf ausgelegt, dass es uns mobil catcht und wir drinbleiben und möglichst viel da konsumieren.
Genau.
Und ja, bei LinkedIn ist halt sozusagen die Grundlage für alles ja die Web-App. Und da wurde im Prinzip dann einmal versucht, alles aufs Mobile zu übersetzen.
Ja, ja.
Und deshalb ist dann natürlich sozusagen die Mobile Experience halt, das Ding ist ja eigentlich nicht mobile first, ne? Das ist so das Ding. Nee,
genau. Witzigerweise bin ich wahrscheinlich sogar auf LinkedIn erfolgreicher als auf Instagram.
Bestimmt.
Und, ne, also das ist so, weil es thematisch wahrscheinlich auch näher ist, ne? So irgendwie, aber mir ist es ehrlich gesagt auch an der Stelle wieder ein Stück weit egal. Ich sag halt, wer uns finden will, wer uns mag, unseren Content mag, davon profitieren will, der wird uns finden. Ne? Also da dieses Spiel mit dem Algorithmus, du musst es jetzt so machen und so, ja klar, ich lerne auch ein bisschen natürlich auf den Plattformen und sage, okay, so ein paar Sachen adaptiere ich dann gerne, aber ich haue auf LinkedIn immer wieder Posts raus, wo ich den Link zu unserem Artikel in den Post reinpacke, wo jetzt jeder sagt, oh Gott, das darf man nicht machen.
Lass dir da nichts erzählen. Lass dir nichts erzählen, das ist Blödsinn, dass der Algorithmus das abstraft. Das ist wirklich Blödsinn. Mein erfolgreichster LinkedIn-Post ever war auch einer mit Link in der normalen Copy drin.
So. Das ist mir auch total egal an der Stelle. Manchmal mache ich so rum, manchmal mache ich so rum, aber jetzt, wo du mir das gesagt, mache ich wahrscheinlich den Link sowieso immer in den Post rein, wenn ich den mal einen Link dazu setze. Es ist mir ehrlich gesagt egal, weil ich mir immer denke, wir sind als Marke auch wieder sehr unbescheiden, aber wir sind halt so bekannt und unser Content spricht für uns und die Leute halt auch. Weißt du, wenn 50 Millionen Leser im Jahr dich besuchen, kannst du so scheiße nicht sein, ja? So,
nee, klar.
Wenn die jedes Jahr wiederkommen. Und dann sage ich mir, also gut, du kannst mal anderer Meinung sein, alles okay, ne? Also ich bin ja auch nicht immer mit jedem d'accord, ja? Das ist völlig okay, dass man es auch mal anders sieht. Das ist ja alles gut und schön, aber wer uns finden will, der findet uns, der folgt uns dann auch, dann kriegt er auch die entsprechenden Inputs. Und wer dann den Kontakt zu mir sucht, der findet auch den Kontakt zu mir, ist überhaupt kein Problem, ja. Und ich antworte da dann auch. Die Zeit nehme ich mir dann einfach gerne. Aber in der Tat, LinkedIn funktioniert da bei mir tatsächlich nicht so gut wie Instagram. Also wenn du mich unmittelbar kontaktieren willst, der Tipp, mach es zurzeit jedenfalls auf Instagram. Kann sein, dass ich irgendwann auch sage, mach es nicht mehr auf Instagram, weil da bin ich auch irgendwann. Früher hätte ich gesagt Twitter, aber irgendwie auch da bin ich immer noch, aber auch da reagiere ich eigentlich gar nicht mehr, kriege ich gar nicht mehr mit und Facebook eigentlich auch nicht. Ich hätte jetzt neulich sogar meinen Sohn kontaktiert auf Facebook und hat gesagt, Papa, hast du mich noch lieb? Du hast meine Freundschaftsanfrage gar nicht mehr. Ja. Ich habe es gar nicht gesehen. Ja, so.
Okay, lustig. Ja, siehst du? Ja, das ist das Ende von Facebook höchstwahrscheinlich. Naja, gut. Jochen, tausend Dank dir, hat großen Spaß gemacht. Ja, werden wir alles nochmal irgendwann fortführen und dann nochmal die nächsten Dinge bequatschen hier. Auf jeden Fall super, 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 super spannend. Ich finde das echt so geil, hier mit dir mal so diesen kompletten Weg aus der alten Publisher-Verlagswelt über all das.
Ich kann die Geschichten erzählen noch und nöcher.
Blogging-Welt hier, Anfang 2000er und so weiter und so fort und jetzt hier dieses ganze SEO-Game und die Gedanken dahinter und so weiter und alles, was da jetzt noch kommt. Geil. Jochen, tausend Dank, hat großen Spaß gemacht.
Dito, danke für die Einladung. Ich hoffe, ich habe die Leute nicht totgequatscht und du hast noch ein paar Zuschauer auf dem Stream.
Ich glaube schon. Ich glaube, das ist jetzt hier schon eine der längsten Podcast-Folgen, die ich jetzt jemals hier machen Podcast so hatte.
Schneide das alles raus.
Nein, da wird gar nichts rausgeschnitten. Das ist ja alles, was willst du denn da rausschneiden? Das ist ja alles hochspannend.
Dumme Quatsche von den Meider.
Was willst du denn da rausschneiden?
Gut. Geht alles.
Ja, klar.
Und ist der Redakteur auch noch so fleißig? Du erinnerst dich.
Ist der Redakteur auch noch so fleißig? Die Podcast-Folge, die geht maximal 1,30. So, und zwar 1 Stunde 30.
Ach so.
Genau, die haben wir jetzt.
Die haben wir jetzt, echt? Okay, oh wow. Ja, dann.
Und die Podcast-Folge geht maximal 1 Stunde 30. So, Punkt. Tausend Dank dir, Matjot.
Matjot, bis denn dann.
Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon. Du kannst einfach den Link machen.fm/podcast zum Beispiel per WhatsApp an sie senden oder diese Folge hier direkt aus deiner Podcast-App an sie teilen. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, vielleicht ja schon morgen. Bis dahin, dein Michael.